Bits und so.
Du meinst Robin Rammt, außerdem dabei vom iPhoneBlog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
Ich bin Carlo Kaiser, McIntyre, Leo Becker.
Guten Abend, Basti Heiligenwölfle.
Guten Abend.
Haben miteinander, das iPhone steuert auf uns zu und die Gerüchte so vorher so von mehr Apple bestellt mehr, Apple bestellt weniger, so geschenkt, kann man vergessen. Ja? Mhm. Aber wie sieht das denn aus? Was für ein Kabel liegt denn bei? Ne? Also weil das, da wird es ja interessant, weil das sagt ja immer was aus, also was Apple so beilegt, was so gratis dabei liegt. Ne? Beim iPhone Classic war es ein kostenloses Dock und das Kabel und ein Wischtuch und solche Sachen. Und bei manchen teuren Produkten ist immer noch ein Wischtuch dabei. Und diesmal ist vielleicht dabei ein...
Kein Wischtuch,
sondern ein... ist nicht mehr dabei, ne? Sondern ein längeres geflochtenes Kabel. Ein längeres. Ja, wieso ist das jetzt länger? Wieso würde man das verlängern? Ich meine, also 1,50 Meter jetzt vielleicht. Mhm. Hat das irgendeine Bedeutung? Wahrscheinlich nicht, aber oder ist das so, dass Leuten so ein Goodwill von Apple zu zeigen? So, guck, wir machen Lightning tot, aber jetzt kriegst du von uns kostenlos ein langes geflochtenes Kabel dazu. Mit USB-C.
Jetzt eine gute Frage. Ich meine, Kabellängen sind ja auch immer so ein Diskussionspunkt, wo Leute entweder verzweifeln oder sich ein viel kürzeres Kabel wünschen oder viel längeres Kabel, da kannst du ja auch nicht so richtig jedem recht machen. Und die alten Apple Watch Kabel waren ja immer der Klassiker, die waren ja so lang, dass du überhaupt nicht wusstest, wie du irgendwie mit denen anfangen und aufhören sollst. Inzwischen sind die gar nicht mehr so lang, die Apple Watch Kabel. Die haben sie irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Generation sie die ein bisschen zusammengeschrumpft haben. Ich glaube, die sind jetzt einfach einen halben Meter oder einen Meter. Ich weiß nicht, ob Alex, weißt du es aus dem Kopf?
Aus dem Kopf nicht, aber ich weiß, dass die ersten Kabel, die waren total wertig, weil der Puck, der war so aus Aluminium und so wertig. Und jetzt sind sie auf Plastik, die beiliegen. Außer du kaufst, glaube ich, die höherpreisigen Modelle mit Edelstahl etc. Da liegt, glaube ich, noch das wertige Kabel bei.
Ja, also bei der Ultra kriegst du ja auch geflochtenes Kabel und halt
Alu-Schnellladeding.
Da ist noch der. Aber das stimmt ja, bei den Alu-Varianten haben sie dann mal sehr stark auf die Preissparbremse gedrückt, was die Netzteil angeht. Nee, die Länge ist komisch, was sie daran schrauben wollen. Also das... würde ich auch gerne eine sinnvolle Erklärung dafür, warum die Entscheidung war, oder ob sie einfach nur die Länge irgendwie hatten. So USB-C, naja gut, ist halt 1,5 Meter.
Naja, und halt die Haltbarkeit von den normalen alten Gummikabeln, die war ja immer relativ, naja, gemischt. Und ich habe auch solche geflochtenen, jetzt von Third Party, geflochtene C auf Lightning-Kabel. Mhm. Und die halten schon, aber die lösen sich auch irgendwann auf. Ne? Also die sind auch nicht unzerstörbar. Und jetzt auch das MagSafe-Kabel hier vom Laptop ist ja auch so geflochten. Und das hat aber auch hier an dem MagSafe-Stecker so eine Schwachstelle. Also irgendwann wird das, wenn man es nur grob genug behandelt, auch auseinanderbrechen. Also unzerstörbar ist es nicht, aber die Gummikabel bisher, die normalen Lightning-Kabel, die waren schon so ein bisschen auf der schäbigen Seite.
Ja, definitiv. Und mir waren die persönlich auch immer zu kurz, muss ich sagen. Also die beiliegenden Kabel, die waren mir bei iPhones immer zu kurz, muss ich sagen. Aber gut, das ist vielleicht auch eine Geschmackssache. Also weil ich schätze auch sehr kurze Kabel dann doch, muss ich sagen. Also wenn du dann unterwegs bist, ist es ganz nett, ein ganz kurzes Kabel zu haben und nicht so viel mitzuschleppen. Aber so zu Hause würde ich sagen, länger ist dann irgendwie, gibt mehr Spielraum. Was einfach... Also spannend ist, weil geflochtene Kabel, das ist ja so Apples neue Stilrichtung so ein bisschen. Die sehen wir ja oft in HomePods, beim Studio Display gibt ja auch ein sehr schönes Thunderbolt 4 Kabel dabei, was geflochten ist. Das finde ich schon nett, muss ich sagen. Ist netter anzufassen einfach. Und wenn sich dafür jetzt so grundsätzlich erstmal entscheiden, ist mir die Übertragungsgeschwindigkeit, ohne da oder da mal direkt einzulenken, ist mir relativ wurscht. Oder da können Sie gerne irgendwie Unterschiede machen, weil die, glaube ich, die Qualität des Kabels ist für die meisten Leute wichtiger als die Übertragungsgeschwindigkeit.
Warum sollten Sie, aus welchem technischen Grund sollten Sie Unterschiede in der Übertragungsgeschwindigkeit bei Kabeln machen? Also...
Naja, also halt USB 2. Ne? Also nicht,
ja, aber warum?
Nicht, drei, also, nicht drei oder Thunderbolt, sondern halt so zwei.
Ja, aber warum sollten sie? Also warum sollten sie USB 2 Kabel beilegen? Also,
ja, aber weil das einfach, das sie sowieso machen. Ich meine, schau dir halt die Ladekabel von den MacBooks an. Also ich meine, über die willst du auch keine Daten übertragen, weil du kannst über die praktisch keine Daten übertragen.
iPads ja auch, ne? iPads sind ja auch USB-C auf C-Kabel.
Das ist einfach das lausigste Kabel, das lausigste Datenübertragungskabel.
Nein, ernsthaft?
Ja.
Ja, ja.
Deswegen verzweifeln doch die Leute, die irgendwie so einen Umzug machen wollen mit einem, genau. einem Thunderbolt. Sie meinen mit einem Thunderbolt-Kabel, was sie da anstecken.
Genau.
Und dann haben sie da halt USB-Speed drin.
Ja. Das habe ich einfach nicht mitbekommen. Das ist ja wirklich komplett
haarsträubend. Das heißt, es ist, und deshalb ist es völlig selbstverständlich, dass man bei dem iPhone 15 und eventuell auch dem iPhone 15 Pro das lausigste USB-C-Kabel beiliegen wird, über das du irgendwie Strom bekommst, ja, also da läuft schon Strom. Es könnte auch sein, dass man so ein Bit durchgeht, so irgendwann so durch Zufall.
So ein Quantenbit, das aber so zufällig auf beiden Seiten gleich umfällt. Okay.
Also, ja.
Was der Grund ist, ist echt eine interessante Frage. Und ich meine, also USB-C ist ja für Apple aus MacBook-Sicht und aus iPad-Sicht nichts Neues jetzt. Aber bei iPhone ist es natürlich eine andere Dimension an auch Kabelbestellung, die da notwendig wird. Und es ist ernsthaft interessant aus so einer Perspektive, die auch nur hier uns interessiert. Aber die ist super interessant, was sie sich entscheiden und ob sie wirklich Unterschiede machen. Weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass, also ich weiß nicht, ob USB 2.0 echt noch preiswerter ist. Also ich mag es mir ja fast nicht vorstellen, muss ich sagen. Dass man das aber in den Summen oder den Massen, den Apple einkauft, macht halt irgendwie einen Cent, macht dann halt wahrscheinlich einen Unterschied.
Ja, da macht schon einen Cent einen Unterschied. Aber halt auf so ein iPhone, das halt knapp $2,000 kostet, ist halt, weißt du, Alu ist nicht gratis, Kupfer ist noch weniger gratis, aber so ein bisschen. Oder sie sehen halt an ihren Daten, die sie haben, dass die Leute einfach das nicht benutzen. Und die allermeisten Leute benutzen das nicht, dann können sie vor sich selbst rechtfertigen. Wir sparen das auch wieder mit so einem Umweltschutzargument irgendwie. Wir sparen ganz viel Kupfer in den Kabeln und dann können sie hinterher halt sagen, okay, du willst das schneller haben, kein Problem, kostet $39 das Kabel mit besser.
Ja, oder noch mehr. Ich meine, was kostet ein offizielles Thunderbolt-Kabel bei Apple? Also
ich glaube 45 Euro, oder?
Thunderbolt wird noch mehr kosten, oder? Das kann ja nicht sein, dass es nur 45 Euro sind.
Oh Gott.
Ich dachte, also, das kurze kostet es, aber gut.
Stimmt. Wahrscheinlich wird mal eins, ja, hast recht. Also ein Thunderbolt, zumindest ein, ja, aber ist das wirklich?
Ich meine
ja,
nicht doch, die 3-Meter-Variante für 180, sondern.
Nee, du hast schon recht. Das 2 Meter kostet genau, es kostet 45 Euro. Richtig. Ich hatte einen höheren Preis in Erinnerung.
Auch viel Aussagen, dass du einen höheren Preis im Hintergrund hast.
Ja, wahrscheinlich habe ich an das 4 Pro-Kabel natürlich gedacht, weil fürs iPhone 15 Pro war es natürlich das Pro Thunderbolt 4 Pro-Kabel.
Na klar.
Und das kostet natürlich 150 Euro.
Was?
Naja, ich meine, ist ein Pro-Kabel, ist auch schwarz. Also, ich meine, dafür zahlt man schon mal ein bisschen mehr.
Es ist ein sehr schönes Kabel. Also muss man ernsthaft sagen. Ich habe bis jetzt ja nur eins, weil es beim Studio-Display dabei lag. Es ist ein bisschen knapp beim Studio-Display. Da hätte man auch vielleicht sich noch ein paar Zentimeter mehr gewünscht, aber es geht schon. Je nachdem, was für ein Rechner man natürlich anschließt. Aber es ist ein sehr schönes Kabel, weil es sehr, sehr universell ist. Aber das ist echt, also die spannende Frage, ich würde es einfach mal als gegebene Information, dass wir ein sehr langsames Kabel für die normalen, in Anführungszeichen, iPhones bekommen. Und die Frage ist so ein bisschen, ob die höherpreisigen iPhones, die Pro-Geräte, ein anderes Kabel bekommen oder ob sie da wirklich eine Unterscheidung treffen, weil
auch bei den teuren Macs lange Zeit die lausigen Kabel beigelegt haben, würde es mich nicht wundern, wenn das iPhone 15 Pro dieselben lausigen Kabel hat wie halt das Basis-iPhone. Und wenn du da schnell Daten drüber schieben willst, musst du dir ein Thunderbolt-Kabel deiner Wahl irgendwo kaufen. Das denke ich, darauf läuft es hinaus. Es würde mich ernsthaft erstaunen, wenn sie da sagen, nee, das legen wir bei. Weil der Punkt ist halt wirklich, dass unterm Strich die Zahl der Leute, die das dann wirklich brauchen und machen und damit Daten übertragen, wahrscheinlich wirklich gering sind. Und dafür liegt, also ich wäre ernsthaft erstaunt, wenn sie das machen würden. Insofern würde ich davon ausgehen, dass du da ein USB-2-Kabel bekommst, mit dem du dein iPhone laden kannst, egal welche, bis hin zum Pro Max für 2000 Euro. Alles ist gleiche Ladekabel.
Eine Ladegeschwindigkeit könnte halt noch einen Tick hochgehen, aber es ist im Grunde ist es auch wurscht. Ne? Also wie schnell das jetzt genau lädt, wenn das auch bei den Android-Kisten halt schon so ein Feature ist, was immer auf der Packung draufsteht hier. Und manche haben ja auch so absurde, so 100 Watt für eine Minute oder so. Ja, aber ich glaube, das ist alles nicht so wichtig. Ich glaube, es wird trotzdem das Geschrei so ein bisschen geben, wenn auch an sich, glaube ich, USB-C schon so eine, jetzt für Strom, eine gewisse Unterstützung so von auch normalen Leuten hat, weil die gemerkt haben, das ist ganz cool, wenn so alles einen Stecker hat, wo irgendwie vielleicht Strom durchgeht und halt Apple da nicht aus der Reihe springt. Und ich nehme auch an, dass die meisten Leute gesehen haben werden, dass diese ganze Micro-USB-Geschichte, dass die halt Murks war.
Ja, und es ist ja wirklich, also wenn dir auch so die so kleinere Gadgets drumherum und Accessoires anschaust, so langsam hat man das Gefühl, dass wenn du irgendwas kaufst, dass du da gar nicht mehr groß drauf achten musst, das kommt dann schon auch mit USB-C. Das hat ja relativ lang gedauert, also irgendwie aber von der Action Cam bis hin zu irgendwelchen, irgendwie gerade so ein Satellitenempfänger hier liegen und der hat dann auch einfach, das ist einfach USB-C, das sind alles Geräte, wo früher halt auch definitiv einfach Micro-USB dran war, über lange Zeit, ja, oder irgendwie Fahrradcomputer oder sowas. Und irgendwann wurde dann mal gemerkt, ja, okay, jetzt lass das Ding halt mal, lass die mal alle auf USB-C umstellen.
Hier kam gerade so der neue CO2-Messer, also 0815 CO2-Messer an, USB-C drin.
Also, das ist interessant. Also ich glaube, das hat sich jetzt wirklich... Ja. Also mir erscheint es jetzt wirklich als Seltenheit, wenn du noch irgendwo was mit Micro-USB
Ausnahmen sind tatsächliche Stromstecker. Ich habe eine Zahnbürste letztens gekauft. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet und einfach geklickt, weil ich davon ausging, gut, da wird am anderen Ende schon irgendwie USB-C dran sein. Ne?
Muss wieder zurück. Nee,
kommt halt so ein Stromadapter, weißt du? Kommt da mit. So. Das ist halt so, die machen halt wenigstens nicht den Micro-USB-Quatsch, aber sie machen halt so einen Stromadapter, den man halt auch separat mitnehmen muss, wenn die elektrische Zahnbürste nicht über die Tage reicht, die man unterwegs ist, was nervig ist.
Es gibt ja sogar so kleine Lötkolben, die dann entweder kannst du irgendeine Batterie dran stecken, 12 Volt oder halt auch mit USB-C powern. Und dann, je nachdem, wie viel Strom du dran gibst, kannst du halt größere oder kleinere Sachen löten. Das ist schon alles ganz schick. Schau mal, was für ein Kabel beiliegt. Außerdem
Hauptsache, es ist bunt.
Die gematcht zum Gehäuse, ja, und und das Gehäuse, das gibt's halt dieses Mal in Grau, Grau, Grau oder Grau. Eine Grau-Kollektion von einer belgischen Firma sozusagen.
Das war doch irgendwo die Meldung so, hey, hier ist das Grau vom nächsten iPhone. Das ist so ein graues iPhone. So, wow. Moment, ich muss irgendwas für einen Tanz der Verwunderung aufführen. Weil das war irgendwie so die absolut genialste Scoop, dieses graue iPhone als Blenden.
Naja, und bisher gab es sie halt in Silber-Grau und jetzt gibt es sie noch in Titan und Blau-Grau. Das ist schon geil.
Also, Blau-Grau ist immer sehr gut.
So ein Line-Up, alle sehen gleich aus.
So. Ja, vor allen Dingen, seit Jahren schauen so die Pro-Besitzer so ein bisschen neidisch auf die Nicht-Pro-iPhone-Besitzer. Und ich finde so ein bisschen, das setzt jetzt so dem Ganzen nochmal die Krone auf. Also noch grauer wird ja scheinbar noch grauer als in den Jahren zuvor, weißt du? Also wenn jetzt Gold selbst rausfliegt, so weißt du, hast ja wirklich gar keinen. Also das ist so ein bisschen irgendwie doubling down, so ein bisschen von Apple auf die ganzen Hilferufe, dass man doch ein bisschen Farben sich wünscht. Weil die 15er Modelle an geleakten Farben, sie sieht ja ganz farbenfroh und nett wieder aus. Aber die Pro-Modelle, ich weiß nicht, warum es da nicht irgendwie wird doch Apple nicht so viel irgendwie kosten oder wie viel, also wer so ein Pro-Phone kauft, gibt es da gar keinen, der Farbe möchte? Oder
sind alles Profis.
Man hat es ja nie ausprobiert so wirklich, oder?
Ich habe das ausprobiert. Ich habe mir ja ein iPhone 11 in Rot gekauft und war so schockiert von diesem Display, dass ich es zurückgeschickt habe und dann Graues gekauft habe.
Wir hatten diesen einen Kunden vor Jahren, der seitdem nur noch Grau jetzt.
Der hat es zurückgeschickt.
Ja.
Notiz gemacht.
Da könnte ein bisschen mehr Farbe rein. Vielleicht ist es auch, vielleicht würden sie auch durchkommen, wenn sie einfach ein graues verkaufen, eine Variante und die Leute packen eh Hüllen drauf und dann sieht man nichts mehr davon. Es ist ja auch nicht mehr so, dass die Vorderseite jetzt weiß wäre oder so, weil es gibt keine Vorderseite mehr.
Ja.
Also ist schon auch wurscht, aber ist halt auch so ein bisschen langweilig. Und auch ich nehme halt das Dunkelste, was es gibt. Ja, also weil schwarz passt immer.
Ja.
Aber es ist halt nicht so schön wie das Schwarz vom iPhone 5, glaube ich. Ne? Das war mal richtig schwarz.
Das
gab ein Jet Black Schwarz mal.
Das kam, glaube ich, noch später, das Jet Black. Mhm. Das 5er hatte so ein Schwarz, was so, wo alles verschwindet drin.
Mhm. Ja. Und Jet Black war iPhone 7, glaube ich, oder so.
Ja, 6 oder, ja, 5, genau, ja, 7er wahrscheinlich.
Das war auch nur einmal, glaube ich, oder?
Mhm. Da gab es irgendwie zwei Schwarzvarianten und eine war halt dieser Jetblack.
Dann waren
Leute irgendwie bestellt wie blöd und dann gab es irgendwie Kratzer und wieder irgendein Drama. Ich weiß schon gar nicht mehr.
Ja, da war eine ganze Reihe von Geräten mit diesem ersten Schwarz kam. Da war keines ganz fehlerfrei aus der Fabrik. Mhm. Und dann haben sie das auch wieder gelassen. Das war ja mit diesen geschliffenen Kanten und das machen sie nicht mehr. Und ich meine, die Farbe, die ist jetzt auch nicht, das ist halt auch grau, was ich jetzt habe. Aber ja. Ich bin auch, das gibt mir auch wenig. Die Fingerabdrücke auf den Seiten sind relativ intensiv, ja. Wenn sie da irgendwas was hätten. Also es sieht schon ein bisschen fies auch aus, muss ich auch sagen.
Alex tut so, als hätte er violett, aber es ist auch einfach grau.
Ich versuche einen Winkel zu finden in der Kamera, wo es ein bisschen violett aussieht. Hm. Ja. Nee, bisschen gewagt, da würde das schon irgendwie, also manche Leute zumindest erfreuen, weil nicht jeder möchte eine Hülle benutzen. Und man kauft die ja normalerweise schon für ein paar Jahre.
Ja, oder nicht. Oder nicht, wenn du jetzt halt, wenn das stimmt und der Preis geht von dem Pro Max hoch und das heißt gar nicht mehr Pro Max, sondern Ultra. Heißt das Ultra? Und der Preis geht hoch?
So eine Wette, die man jetzt, vielleicht kann Basti dann eine Geschichte zu erfinden, die uns dann...
Kein Problem.
Nee, Ultra, ich meine, ja, der Name ist halt durch die Watch durchaus etabliert und das Ultra-Watch-Modell, ich glaube, da kann man nach einem Jahr sagen, das kam ziemlich gut an. Zweite Generation wird es auch erwarten dieses Jahr, deswegen ist es nicht absurd anzunehmen, dass der Name sich auch in das iPhone übersetzt, obwohl, da muss man mal abwarten, glaube ich, wie groß der Schritt wirklich ist. Kann mir gleichermaßen genauso vorstellen, dass sich Apple noch aufhebt, diesen Anhang, ja, dass wirklich noch ein Gerät kommen muss, was dann ganz anders aussieht, um diesen Namenszusatz zu rechtfertigen, dass man den nicht so einfach
vergoldet, weil das ist der einzige Unterschied, den siehst du unten auf der Rechnung. Das ist wahrscheinlich der Unterschied, was den Ultranamen dann gerechtfertigt. Ja. Weil es kann schon sein, dass du mit dem ich weiß ja nicht, wie der, also ich meine, die Unterschiede sind ja verschwindend gering, was sie da, wofür sie auf Preise nehmen. Für jetzt LTE im iPad oder 5G im iPad oder für die Storage-Erweiterung auf dem iPhone nehmen sie ja einfach Geld, weil sie können. Und da können sie auch für den Namen Geld nehmen. Das ist einfach ein neuer Level von.
Ja.
Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, ist halt dann blöd und plus Europreis, plus Steuer, dann ist es halt witzig. Also das andere witzig.
Ja, wir wissen natürlich nicht, was sie mit dem Europreis machen. Ist ja immer noch mal die drangehängte Frage. Ich meine, dadurch, dass jetzt in den USA halt die Dollarpreise fürs iPhone sind ja jetzt wirklich seit Jahren identisch geblieben. Und insofern schreit so oder so. Oder man kann einfach fröhlich und frei spekulieren, dass sie dieses Jahr an den Pro-Modellen die Preise erhöhen, weil sie haben es einfach über so viele Jahre nicht gemacht. Irgendwann werden sie das tun. Ich glaube, das liegt einfach auf der Hand. Und das jetzt dieses Jahr zu machen, bietet sich einfach an. Und deshalb wird diese Preiserhöhung höchstwahrscheinlich kommen, zumindest mal Dollarpreiserhöhung. Aber wir wissen natürlich noch nicht, inwiefern sich das auf den Europreis oder wie drastisch es sich auf dem Europreis durchschlägt, sagen wir es mal so. Weil den haben sie ja nun im letzten Jahr schon wirklich deutlich nach oben geschraubt und da vielleicht korrigieren sie da auch nochmal ein bisschen nach. Also das wird Apple schon auch gemerkt haben an den Zahlen, dass das an einem gewissen Punkt, ja, an einem gewissen Punkt wird es dann, ja, in den USA kannst du das machen, weil es da so lang sowieso statisch war und vielleicht machen sie dann irgendwie die Speicher, weißt du, die kleinste Speichergröße halt weg und dafür halt die nächst höheres Level, so dass es nicht so richtig eine Preiserhöhung ist, aber du kannst halt kein billigeres Modell mehr kaufen, weil es halt kein kleineres Modell mehr gibt, sondern kriegst halt gleich irgendwie das 256er oder was war das beim Pro-Modell gab es auch noch 128er oder ich weiß gar nicht, was das kleinste Einstiegsmodell jetzt war bei den Pro-Modellen. Also irgendwie die unterste Speicherplatzgröße halt rauszuwerfen und halt die nächsthöhere als Einstieg zu nehmen und dann zu argumentieren, hey, wir haben den Preis ja gar nicht erhöht, weil kriegst halt mehr Speicherplatz. Aber ja, gut, ich meine, es ist halt, du landest halt natürlich vor allem bei dem Pro Max, landest du natürlich, es gab also noch das 128, also beim Pro Max landest du dann natürlich irgendwann mal in Dimensionen, wo es halt einfach wild wird, gerade wenn du den Europreis nimmst. Und ich meine, gut, wer braucht 1 Terabyte im Smartphone? Ich meine, irgendjemand wird es schon geben, der sich dieses Terabyte-Modell auch geshoppt hat, aber
gut. Ja, aber ich meine, glaube, was wir aus den letzten Jahren durchaus gelernt haben, ist, dass die Pro-Modelle erheblich angezogen haben und Apple veröffentlicht ja wirklich keine Zahlen mehr, aber der Durchschnittspreis ist auch ordentlich hochgegangen. Also ich glaube, die Verteilung ist sehr ausgeglichen zwischen Nicht-Pro- und Pro-Modellen. Das kann man, glaube ich, so, weiß nicht, als Faustregel vielleicht so ein bisschen festhalten kurz. Und das ist ja schon ein interessanter Indikator einfach, dass die Leute schrecken auch nicht davor zurück einfach. Die, ich meine, Tim Cook hatte mal so schöne Phrasen dafür parat, ja, weißt du, das zu beschreiben, das Phänomen, dass Leute gewillt sind, auch mehr zu investieren in nächsten iPhone-Kauf. Und die Pro-Modelle ist einfach ein Hit aus den letzten Jahren von Apple aus gesehen als Verkauf. Also es ist ein Verkaufsschlager, muss man einfach so sagen. Also sie haben einfach von den Nicht-Pro-Modellen auf die Pro-Modelle Käufer verschoben. Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass sie den USA anziehen. Und ich meine, da der Europreis auch gerade im letzten Jahr angezogen hat, kann das auch unter den Tisch fallen. Also ich würde das auch nicht, das ist keine automatische Preis nach oben Entwicklung. Also das es kann auch nur der Dollarpreis sein und der Europreis ist dann, fällt dann irgendwie geringer aus oder bleibt gleich oder macht die Späße, die Leo gerade beschrieben hat mit den Preisstufen. Das war ja nicht von dir erdacht, das ist ja in der Vergangenheit schon passiert, kleine Preisstufen weggefallen sind und dann ist nur die große zu erwerben und dann ist es nicht teurer geworden, in Anführungszeichen.
Aber es ist halt teurer. Ne?
Aber es ist ja teurer geworden.
Du hast halt keine Option, andere Optionen.
Korrekt. Nee, aber die Leute sind halt gewillt, Pro-Modelle zu bezahlen und man gespannt, wie sie es dieses Jahr verkaufen. Der Unterschied, es gab ja mal die ersten Jahre, wo man relativ viel argumentieren musste, ob man sich wirklich ein Pro-Modell leisten wollte, wie viel das bringt. Und im letzten Jahr ist der Schritt ja recht groß geworden, einfach zwischen Nicht-Pro und Pro, also die Unterscheidung schon. Der Trend geht eher dahin, dass sie den Unterschied noch größer machen.
Ja. Aber halt in welcher Abteilung, ne? Also Display oder Kamera oder was auch immer. Und ich meine, Storage ist, ich habe mir letztes Mal den Aufpreis genehmigt von 128 auf 256, weil ich vorher mit dem 64er immer ans Limit dran gerannt bin, habe ich gedacht, okay, diesmal gebe ich die extra, was waren es denn, 130 Euro aus. Und jetzt stellt sich heraus, ich belege 120. So.
Ja, aber 120 da würdest du nicht so glücklich sein.
Ja, also Timo vielleicht schon, aber iOS halt nicht so sehr.
Und von diesen 120 sind 40 in DrawThings die Modelle für
gut. Ja, okay. Stable Diffusion. Wow. Ja, die habe ich auch, okay, weil man es sich leisten kann, aber die würde man eventuell rausschmeißen können.
Ja, also tatsächlich belegt hätte ich jetzt sowas wie 80. Ja, also ich war mit 64 immer zu wenig und jetzt kann ich mir beim nächsten Mal überlegen, brauche ich so viel Storage wieder oder keine Ahnung. Oder wie ist halt jetzt der unterste Level, bleibt der bei 128. Und ich nehme an, diese Levels sind auch genauso designt, dass da ein gewisser Prozentsatz von den Leuten reinrennt und dann halt den Aufpreis sich zahlt.
Ja, definitiv. Aber man muss ernsthaft sagen, dass das kein so ein Hebelmechanismus mehr ist wie in den Jahren zuvor. Weil wir einfach viel schnellere Online-Verbindungen haben, weil wir Sync-Dienste haben. Es ist ein gewisser lokaler Speicher, ist immer gut. Aber ich glaube, Apple tut sich ernsthaft schwer, viel von diesen 512 ein Terabyte Geräten zu verkaufen. Weil ich meine, es gibt immer Leute, die sagen, ich will meine komplette Fotobibliothek offline haben und so weiter, klar. Oder Musik und solche Späße. Aber das ist ja alles weggefallen in den letzten Jahren, muss man sagen. Und ich glaube, dieser Hebel, der existiert nicht mehr so. Sie machen da so am unteren Rand, da tricksen sie so ein bisschen und haben viel zu lange natürlich die 64 GB oder auch 32 GB damals aufrechterhalten. Aber du kommst ja mit echt wenig lokalem Speicher mittlerweile aus.
Das ist ja aber auch, ich glaube auch so dieses Terabyte-Modell zum Beispiel, das ist so auch so ein bisschen so für jetzt nicht einen großen Ölscheich, wo es Geld halt wurscht ist, aber so für einen kleinen Ölscheich. Ja, der hat halt nur eine Ölquelle.
Der noch so ein bisschen sparen muss
manchmal. Ja. Aber der halt trotzdem jetzt sich nicht dieses iPhone irgendwie kauft, von was man so mit Diamanten noch extra besetzt ist, sondern einfach hier halt das Größte nimmt, weil das Größte, Teuerste wird schon das Beste sein. Und ich glaube, da ist einfach auch ein gewisser Teil so Kundschaft, die einfach das immer das Größte nimmt.
Ja, das kann die durchaus sein. Also das glaube ich dir, aber ich glaube, der Hebel, der Druck ist nicht mehr so groß, wie das vor ein paar Jahren nochmal war, weil du hast keine lokale Musikbibliothek mehr, du hast keine lokale Fotobibliothek mehr. Ja,
und weil dieser Hebel fehlt, hebeln sie halt einfach das kleinste Modell weg, sodass du halt das nichts Größeres kaufen musst und halt mehr Geld am Schluss ausgibst. Ne?
Das ist alles kein Zufall.
Und dann Leute natürlich denken, hey, ich kann mir aber nicht das mit dem kleinsten Speicherplatz kaufen, ich muss mindestens eine Stufe hochgehen und dann noch teureres Modell kaufen.
So viel denken Leute darüber nicht nach, das glaube ich nicht.
Naja, ich habe halt das eins größer genommen, weil ich gesehen habe, wie unglücklich iOS wird, wenn der Speicher ausgeht. Und es wird sehr unglücklich und schmeißt die Apps runter und dann pushen die Apps nicht mehr. Und das ist, da könnte iOS auch sich besser verhalten, aber wieso würden sie da Geld reinstecken, iOS zu verbessern, wenn das am Schluss größere Telefone verkauft?
Ja, klar. Also das ist halt, ich meine, das ganze Betriebssystem ist natürlich inzwischen sowieso ja darauf ausgelegt, dass du irgendwie halt Speicher hast, der halt nach Belieben irgendwie gelöscht werden kann zwischendurch, je nachdem, und aber nach sehr undurchschaubaren Gesetzen, genauso wie was halt an Fotos lokal, wenn du jetzt iCloud Fotomediathek benutzt, was an Fotos lokal vorgehalten wird und was halt einfach rausgeworfen wird und nach welchem Prinzip halt auch Apps ausgelagert werden. Ich meine, man kann schon so ein bisschen erkennen, wie das funktioniert, aber so richtig klar ist das auch nicht. Und Fotospeicherplatz für mich ein Kuriosum, wann da wie viel belegt wird und wie viel sich der eigentlich lokal dazwischen cached und wann er dann doch wieder auslagert. Und es gab mal eine Zeit, wo iOS super aggressiv, also hast Fotos geknipst, sobald die bei iCloud hochgeladen waren, waren sie von deinem Gerät verschwunden. Kennt, glaube ich, jeder.
Ja.
Und super frustrierend. So. Du wolltest das gerade geschossene Foto bearbeiten, dann so, hey, ich muss es aus iCloud runterladen. Und so Dritt-Apps, die damit so überhaupt nicht klargekommen sind, dass sie irgendwie das Foto jetzt nicht lokal halt haben. Super frustrierend, gerade wenn du irgendwie wackelige Internetverbindung
hast. Auch auf macOS war das teilweise so. Du hast irgendwie dir ein Wallpaper eingestellt aus dem Ding und plötzlich hattest du nur noch so Pixelbrei.
Ja, das ist auch lustig.
Das war gut.
Naja, macOS ist da auch auf die Schiene aufgesprungen, dass da ja auch irgendwie der Speicherplatz ja purchable ist, also irgendwie löschbar oder ein ganzer Berg von Elementen, die halt Speicher belegen, halt jederzeit auch rausgeworfen werden können, auch von Cloud-Diensten und so weiter. Also das ist so ein Ding, was sich da bei Apple durch die Betriebssysteme zieht und dass die auf der einen Seite ja hilft, tatsächlich eventuell mit dem kleinsten Modell klarzukommen. Ich bin ja ein Verfechter immer penetrant, einfach das Modell mit dem kleinsten Speicherplatz zu kaufen, wenn wir Apples Speicheraufpreise so gegen den Strich gehen. Aber was wir ja auch gesehen haben, ich meine, da kann man beim iPhone natürlich drüber diskutieren, wie wichtig das unterm Strich ist. Bei Mac ist es nochmal was anderes. Natürlich die Geschwindigkeitsunterschiede, die irgendwie da auch mit dranhängen. Also dass du natürlich irgendwie einen schnelleren Speicher bekommst, wenn du eins der größeren Konfigurationen natürlich kaufst. Ob das beim iPhone wirklich einen Praxisunterschied macht, glaube ich, kann man sagen, wahrscheinlich nicht.
Ja, Hörer Andreas schreibt so, mit größerem iPhone-Speicher kommt auch wahrscheinlich mehr iCloud Plus-Speicher hinterher, also Win-Win für Apple, wenn sie dann größeres iCloud Plus-Abo verkaufen können. Mhm. Ja, auch. Mhm. Wobei ich nicht weiß, wie die Zahlen wirklich aussehen für iCloud-Speicher. Also benutzen das Leute wirklich ernsthaft für Sachen oder halt nur Fotos? Oder?
Theoretisch müsste eigentlich die kleineren iPhones einen größeren iCloud-Plus-Abo bringen, ja, weil wenn du das kleinere iPhone hast, hast du ja einen höheren Leidensdruck, gerade deine Fotos und Videos zum Beispiel auszulagern und dann halt die, wenn du die alle auf iCloud Plus mit deinem iCloud-Abo halt unterbringen willst, dann musst du eigentlich ein großes iCloud-Abo wählen, weil du einen kleinen Speicherplatz hast. Aber natürlich, wenn du ein großes iPhone hast und das halt Backups und natürlich die ganzen Daten auch in irgendeiner Form mit iCloud im Zusammenhang stehen, brauchst du sozusagen in jedem Fall eigentlich dann das ist ein großes iCloud-Abo. Ich weiß nicht, also ich meine, wenn du halt deine Foto, wenn du, Backups sind immer noch relativ überschaubar, aber wenn du halt mit Fotos und Videos und halt im Kontext von der Familie anfängst, dann kommst du halt mit einem kleinen iCloud-Speicherplatz Plan, kommst du halt nicht mehr hin, glaube ich, schnell.
Das war bei den Leuten nicht angekommen. Also ich weiß nicht, ob ich einfach nur die falschen Leute kenne, aber das ist ja durchweg immer dasselbe. Also die Hauptanfrage, die ich immer von Leuten kriege, kann ich meine iPhone-Fotos auf eine USB-Festplatte sichern?
Ja.
Und dann ist meine Rückfrage immer so, grundsätzlich ja, aber warum? Ja, weil der immer sagt, dass kein iCloud-Speicher mehr frei ist. Ich so, naja, musst halt einen Euro ein. Ich werf doch da keinen Euro ein im Monat, während sich 4 Zigaretten gleichzeitig angesteckt werden. Bist du verrückt? Und ich meine,
Basti sitzt in lustigen Runden irgendwie. Einer steckt 4 Zigaretten
Goldene.
Für 5 Leute an. Und Basti erklärt iCloud-Speicher. Und 4 Leute.
Erklär dir vielleicht mal lieber, wenn wir mal über Zigaretten reden und so grundsätzliche Dinge.
4 Leute qualmen um Basti herum. Und Basti,
nur ein Euro.
Ich liebe diese Person, die 4 Zigaretten seinen 3 Freunde mit anzünden.
Oder raucht er die gleichzeitig selber?
Raucht er die gleichzeitig selber, um den Euro voll zu machen, den er im Monat in iCloud werfen müsste. Ja, ja. Na, aber dafür ist Geld da, aber halt für iCloud-Speicher nicht. Und ich, also.
Verstehe deinen Punkt.
Ich hab das ernsthaft bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten, die alle kein Geld in iCloud einwerfen wollen. Ja. Und ja, natürlich bräuchten die Leute mit den kleineren Phones wahrscheinlich noch eher iCloud-Speicher oder ein iCloud-Plus-Abo. Aber das sind aus meiner Erfahrung, zumindest natürlich sehr anekdotisch, aber in der Regel auch die Leute, die keinerlei Geld da einwerfen wollen. Die sagen, ja, Moment mal, ich habe doch aber schon 800 Euro für ein iPhone ausgegeben, ja, was hier ein fairer Punkt ist.
Wollte ich gerade sagen, was nämlich wirklich ein fairer Punkt ist. Hey, du kriegst sogar 5 GB iCloud-Speicherplatz kostenlos dazu.
Seit 2008 und verändert. Nee, seit wann gab es iCloud 5 GB?
Sehr klar.
2012, irgendwo. 2012? Keine Ahnung, ja.
Jedenfalls. Sehr lang.
Ja. Naja, und das andere, der Haupthebel, den sie haben, sind halt offensichtlich die Kameras, die in den Dingern drin sind. Das sieht man auch sehr schön an so Samsung-Werbespots für so die diversen Klapptelefone, die sie jetzt haben. Die Samsung-Werbespots, die ich so sehe, die gehen immer so in die gleiche Richtung. So, wenn du das beste Telefon hast und am besten so ein teures Klapptelefon, dann werden die Gruppenselfies, dann werden dich deine Freunde danach fragen, dass das Gruppenselfie mit deinem tollen neuen Samsung-Telefon gemacht wird. Und dann betteln dich deine ganzen Freunde an, dass sie deine Fotos dann bekommen, weil du die schönsten machen kannst.
Ja, definitiv. Also ich frage mich ja auch, ob ein Apple, also wenn Apple jetzt sagen würde, wir bauen nicht nur in die Pros 3 Kameras ein, sondern es gibt ein normales iPhone 15, es gibt ein iPhone 15 Pro mit 17 Kameras und dem besseren Screen und weiß nicht was. Und es gibt eine Variante von einem normalen iPhone, das aber 3 Kameras drin hätte. Ob das nicht die Verkäufe der Pros enorm schmälern würde, weil das halt das Hauptding irgendwie aus meiner Sicht ist.
Vielleicht, man weiß es alles nicht, aber und dann müssen sie sich halt überlegen, wie die Kameras zwischen den Modellen gestaffelt werden. Ne? Also wenn das halt bei dem klein, mittel, groß irgendwie bleibt und vielleicht, wann kam das denn mit einem 6S Plus oder sowas, wo dann die optische Stabilisierung drin war in dem Plus und im kleinen nicht oder so?
Ja, das glaube ich schon beim ersten 6 Plus war.
6 Plus.
Diese Abhebung.
Ja.
So eine Mini-Abhebung.
Ja. Und zwischendurch war es jetzt dann zwischen Pro und Pro Max, war es dann zwischendurch irgendwie gleich und so. Müssen sie irgendwie. Ich weiß nicht, wie Apple das entscheidet, ob das jetzt nach Teileverfügbarkeit geht oder ob sie da einen Marketingplan haben, wo sie sagen, okay, wir wollen halt x mehr Dollar aus dem Ding rausholen und müssen da halt irgendwas. Ja, völlig wurscht was, weil du kriegst ja am Schluss, kriegst du ja nur das Foto, das du gemacht hast. Du siehst ja dann nicht den Vergleich. Ah, wenn ich jetzt mein Samsung dabei gehabt hätte und mit beiden das gemacht hätte, dann sieht das jetzt so aus oder so aus. Das hast du ja nicht. Basti war neulich hier und irgendwie beide Fotos gemacht von den gleichen, also von deiner Tochter. Und das vom Pixel sieht halt sehr, sehr ähnlich aus wie das vom iPhone. Das kannst du vom Look her nicht auseinanderhalten. So die Moto Bilder und die iPhone-Bilder, die haben einen gewissen Unterschied. Die sehen so ein bisschen anders aus, würde ich jetzt sagen.
Die Lenovo-Bilder.
Hm?
Die Lenovo Zenfone, meinst du?
Zenfone ist doch Asus, meine ich doch. Moto,
alles dasselbe. Das ist der ganze Android-Drag, alles.
Der ganze Samsung-Mist.
Genau.
Ja. Nee, was hattest du? Moto G6, 6G, 5G, M5? Wie ist das Moto?
Das Moto, das letzte Moto, was ich hatte, war ein Moto G4 Play. Das ist aber schon irgendwie 8 Jahre her.
Es tut mir sehr leid, dass ich Asus und Moto in einen Topf geworfen habe.
Vielleicht sind die ähnlich gut.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, man sieht ja zwischen. Aber das ist auch nur eine Softwareabstimmung. Wie jetzt der Look von den verschiedenen Kameras und den verschiedenen Kamerafones am Schluss ist. Ja, du kannst wahrscheinlich sehen, wenn es irgendwie krass scharf gezeichnet ist und knalle bunt, obwohl es ein graues Stück Pappe war, dann war es wahrscheinlich ein Samsung. Und
vielleicht.
Und Pixel und iPhone sind jetzt zum Beispiel relativ nah beieinander. Mhm. Andere sind vielleicht nicht so nah beieinander. Mhm. Und auch innerhalb der Generationen von den verschiedenen iPhones siehst du ja schon so eine gewisse Linie sich durchziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch bei dem 14 Pro Max, was ich hier habe, nicht so richtig zufrieden bin. Manchmal stimmt es irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Und andererseits bin ich auch neulich über ein Foto von den Nichten gestolpert, was die Mutter gemacht hatte. Und die hat damals in eine Fuji Finepix oder sowas, wahrscheinlich ungefähr ganze 30 Euro reingesteckt. Und dieses unwiederbringliche Erinnerungsfotos von den Kindern sieht halt aus wie Schwein. Mhm. Ja, und weil es halt auf, und du siehst in Metadaten so Fuji Finepix, okay. Mhm. Ja. Das war nix.
Ja, aber wo das mit den Kameras noch hingeht, ist eigentlich spannend. Also, weil wir echt einen Punkt haben, wo viele mittleres Preissegment Smartphone-Kameras einfach sehr gut aussehen. Also, und die was ist das Unterscheidungskriterium? Es gibt immer noch dieses sehr offensichtliche, so Zoom beispielsweise. Ja, das ist so sehr verständlich. Und damit haben natürlich auch viele Hersteller dann geworben. Also, mein Smartphone kann 100-fach Zoom. Und ganz lustige Spots sind da entstanden. Aber auch wenn die Fotos dann Quatsch waren. Aber es ist ja echt spannend zu verfolgen, wo das noch hingeht. Weil so als wenn du dich damit befasst und wenn du interessiert an der Thematik bist, dann findest du halt in jedem Jahr oder in jeder neuen Generation ein Feature, was du halt vorher nicht hattest. Aber kommt das sozusagen bei den Leuten an? Also sehen die zum Beispiel, dass irgendwie Cinematic Mode jetzt irgendwie 4K kann irgendwie und vorher nicht konnte? Oder ist es wurscht? Oder dass der Porträtmodus, ich finde, der Porträtmodus ist, also immer vorausgesetzt noch halbwegs gute Lichtverhältnisse, ist relativ spektakulär, dass sich entwickelt. Aber das ist kein so ein gigantischer Schritt von einer Generation zur anderen, sondern das ist halt irgendwie 5 Jahre Arbeit gewesen. Und jetzt ist es halt schnell und sieht gut aus. Und ich bin sehr begeistert von dem Modus. Aber es war halt so ein Marathon, es war halt kein Sprint, wie der entstanden ist. Und ich frage mich halt, ob das normale Leute so verfolgen oder ob sie dann wirklich sagen, irgendwie so, der Porträtmodus hat sich stark verbessert. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil den gab es dann vielleicht schon bei meinem Telefon, was ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren hatte. Und die sehen vielleicht die Neuerung dann auch nicht, sondern die sind dann eher mehr über neue Funktionen, die es vorher halt noch nicht gab, angefixt.
Ich bin gespannt, ob sie, wenn die beste Kamera nur im teuersten Modell irgendwie drin landet, dann wäre das ja auch so ein Argument für Ultra, dass es Ultra heißt, weil nur im äußersten, im obersten Preisstufe, im größten Modell gibt es halt dann die extra Kamera, die irgendwas Besonderes kann. Ja. Ist halt, wie extra gut muss die sein, damit das zieht, damit du die extra $200 gerne rüberschiebst, sehen wir dann. Ne?
Also Zoom ist natürlich der Punkt, der, glaube ich, dieses Jahr bedient wird, weil stecken sie ja wirklich zu lange jetzt schon fest auf dem Dreifach Maximum, und da ist ja gerade Samsung ja schon, also abgesehen von Samsungs 100-fach Zoom, aber da ist Samsung auch mit dem optischen Zoom ja schon weit voraus, und das irgendwo muss sich das mal bewegen, und wenn sie das jetzt nur schaffen, ins Ultra oder mit dem Pro Max zu packen, ob es das dann Ultra heißt oder Pro Max, ist dann am Schluss auch wurscht, aber wenn sie es halt nur schaffen, die entsprechende Optik oder diese Periskopgeschichte halt in das größte Modell reinzubekommen oder es aus welchen Gründen auch immer halt nur in das größte Modell basteln, dann ist das sicher für manche auf jeden Fall ein Kaufgrund, weil du hast, das ist halt einfach tatsächlich, ja. Ich glaube, der optische Zoom ist ein so großer Unterschied dann auch wirklich, auch für jemanden, der jetzt auch nicht irgendwie super tief in Fotografie steckt, sondern einfach normal halt seine Fotos und das bestmögliche Foto halt mit seinem iPhone machen möchte und halt möglichst flexibel halt sein will, und kennt jeder, also ich meine, es gibt immer Situationen, wo du sagst, okay, ein bisschen mehr Zoom wird schon was bringen, also oder wäre schon hilfreich. Da gibt es immer natürlich ganz immer so Grundsatzdiskussionen führen über Zoom und Zoom-Kameras, Objektive mit Zoom und wie sinnvoll das ist. Und dann kommt so immer einer und sagt, nein, du musst mit Festbrennweite schießen und musst dich halt deinem verdammten Objekt nähern.
Der Zoom sind deine Zoom. Füße.
Und Zoom, ja, also ich meine, Zoom-Objektive bei uns früher so als ich meine Fotografenausbildung gemacht hat, Zoom-Objektive extrem verrufen.
Ja.
Verpönt. Völlig verpönt. Also wer da mit dem Zoom-Objektiv um die Ecke konnte, der konnte gleich wieder nach Hause gehen. Ja, also das sind natürlich so Sachen, aber das ist natürlich Käse. Also ja, ich meine, das kannst du machen, wenn du irgendwie so ein Fotomaximalist bist und sagst, hey, auf keinen Fall darf jemals gezoomt werden, sondern du musst genau an dein Motiv so ran, dich dem nähern, so wie es halt richtig ist. Aber in Wahrheit ist halt super, wenn mal endlich du halt irgendwie einen 6-fach optischen Zoom dann tatsächlich in der Hosentasche hast im iPhone. Das ist natürlich schon, ist definitiv ein großer Unterschied zu dem, was wir jetzt kennen von den iPhones.
Ja, sie sind ja schon offensichtlich in der Vorproduktion drin für den ganzen Zauber. Der Schauspieler von der Guided Tour wurde in Mexiko gesichtet. Ja, wahrscheinlich laufen diverse Fotografen gerade durch Island.
Also natürlich, die verdammten Island-Fotografen.
Oder irgendwo so mit, weiß nicht, Löwen auf der Safari irgendwo. Also nicht mehr weit. Mal sehen, kriegt mal eure Gebrauchtpreise irgendwie unter Kontrolle und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht. Ich muss vielleicht nochmal vom letzten Mal meine Aussage komplett zurücknehmen, dass 5G gar nicht so wichtig ist. Ich habe jetzt ein paar Tage kein 5G mehr im Telefon drin stecken. Das ist furchtbar.
Wie konnte das passieren?
Nur noch Edge. Ich habe meine Karte wieder zurückgegeben.
Eieiei.
Das ist nicht gut.
Irgendwas piepst. Der CO2 wahrscheinlich.
CO2-Messer, wir sind bei 1500.
Mhm. Das ging aber schnell.
Oh mein Gott.
Das geht sehr schnell.
Ja. Der Fallback ist halt bei, wenn du kein LTE dann mehr hast, dann hast du halt Edge und dann hast du halt nix.
Ja.
Und ist ein bisschen angenehmer für einen Akku, aber trotzdem, weiß nicht, schwierig. Kommt aber auch auf das jeweilige Land und die Netzabdeckung und sowas an, was man da machen kann und wie sich das darstellt.
Wir sprachen letzte Woche darüber und just zwei Tage später fragt meine Schwester irgendwie, sie würde jetzt ein iPhone kaufen. Sag ich, nein, jetzt nicht. Aber ihr faires Argument war natürlich, mein jetziges gibt's halt, da gibt mir Apple halt noch 140 Euro dafür. Und dann habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich in zwei Wochen nicht mehr 140 Euro. Aber man weiß es halt nicht und man weiß halt auch nicht, was kommt. Deswegen trotzdem blöd, jetzt zu kaufen. Also in jedem Fall blöd, jetzt zu kaufen. Dann setzt du lieber die 140 Euro, die 140 Euro, setzt du aufs Spiel und schaust dir wenigstens an, was da kommt. Weil ich meine, es kann natürlich auch sein, ich bin nämlich auf die Aufstellung natürlich auch gespannt, was fliegt raus dieses Jahr, welches Gerät fliegt raus. Es ist ja nicht immer so, dass einfach die letzten zwei, drei Generationen bleiben, sondern manchmal wirft auch Apple einfach mal eine mittendrin raus. Und ich bin auf das Lineup natürlich sehr gespannt. Nicht nur das 15er, sondern was bleibt auch im Programm und was wird eventuell erschwinglicher oder was wollen Sie, Sie können ja auch Geräte einfach pushen, indem Sie einfach einen guten Preis oder eine gute Zahlung anbieten und darauf bin ich natürlich gespannt, was Sie dieses Jahr machen, weil natürlich beeinflusst so eine neue Generation immer auch die anderen Modelle, die Sie weiterverkaufen und Gebrauchtpreise etc. Deswegen muss man da jetzt abwarten, was da kommt und sich jetzt nicht irgendwie wild darauf einlassen, weil jetzt noch Geld gibt, das Telefon schnell loszuwerden.
Ja, oder halt Meinung. 14 noch, was wir, glaube ich, schon besprochen hatten, 14 mit USB-C, ob da noch eine neue Variante daherkommt oder irgendwas. Und was sie mit die Details mit eSIM und nicht oder Schublade oder wie auch immer das dann läuft. Schauen wir mal.
Ja, und ob sie das Mini zum Beispiel jetzt rauswerfen. Ne? Das war ja jetzt, das 13 Mini war ja einfach da als Option. Das können sie natürlich jetzt einfach nochmal eine Preisstufe drunter wandern lassen oder ob sie das ganz aussortieren. Bin ich auch neugierig. Also ich würde mir immer noch. Also das Lustige ist, ein 15 Mini würde ich, glaube ich, auf der Stelle kaufen.
Ungesehen.
Ungesehen, genau. Auf der Stelle gekauft. Aber,
ja, aber das auch nur das du. Also,
ja, es ist
drei Leute und ich auch.
Ja. Es ist einfach sehr traurig. Ja.
Okay, na gut. Witzunser kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von dem Jimdo Business Builder. Bei Jimdo gibt es natürlich weiterhin den Website-Baukasten und all diese Dinge für eine Website und eine Domain und E-Mail und die ganzen Sachen. Aber sie haben auch die Kleinunternehmer, die Gründer im Visier und möchten da ein bisschen unter die Arme greifen. Sie bieten euch alle Tools und Services, die ihr braucht, um einfach und sicher in die Selbstständigkeit zu starten und aus dem Business Schritt für Schritt eine echte Erfolgsgeschichte zu machen. Ihr seid mit Jimdo selbstständig, aber nicht allein, weil die bieten euch mit dem Business Builder individuelle Gründungsberatung, eine Profi-Webseite, einen Online-Store, ein Buchungssystem, ein Geschäftskonto, ein Marketing-Tools und vieles mehr und eben die Beratung dort auch an. Ihr könnt da mal 30 Tage testen, bekommt dort diese erste Gründungsberatung erstmal gratis. Und könnt ihr einfach mal reinklicken, auf jimdo.com gehen, Seite auf Deutsch stellen, dann rechts oben den Business Builder klicken und euch da mal anschauen, was sie dort für Dienste drin haben. Da ist alles dabei. Da ist eben auch das Gespräch dabei mit Leuten, die die ganze Zeit sich mit Gründern beschäftigen und halt wissen, wo die Haken sind und wie es, was da möglicherweise für Hürden warten und was da erledigt werden muss. Also klickt da einfach mal rein, schaut euch das mal an. Ihr könnt mal kostenlos testen. Gibt es 3 verschiedene Pakete mit verschiedenem Leistungsumfang, aber so die grundsätzlichen Dinge, zum Beispiel das Konto, sind auch immer mit drin. Also guckt mal auf Jimdo.com, klickt den Business Builder und dann seid ihr selbstständig. Aber nicht allein. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Dann um die Vision Pro ist es ja so ein bisschen vielleicht auch ruhig geworden jetzt wieder. Kann das sein? Also ich habe jetzt lange nichts gehört. Ich hatte das wenig im Hinterkopf und erst recht nicht vor dem Kopf so. Und es gibt dieses, sie haben so ein Dings rausgetan, so ein Developer-Blog-Artikel, Pressemitteilung, wo halt drin steht, dass Entwickler bei diesen Labs waren und dass die es alle ganz, ganz toll fanden.
Surprise.
Naja, also kann es sein, dass das, ich habe jetzt auch mehrfach gehört, dass die nicht so richtig voll sind, diese Developer Labs. Mhm. Ja, also das gab es die Meldung aus den USA, ich habe das hier jetzt auch nochmal gehört und das ist schon so ein bisschen, ist es erstaunlich oder nicht? Also vielleicht hätte ich mal nach dem ersten Hype hätte ich ja gedacht, dass sich da die Entwickler auch drum schlagen. Es ist aber absehbar, dadurch, dass es so teuer ist und dass es erst in ferner Zukunft kommt und in noch viel fernerer Zukunft billiger wird und da mehr Leute und mehr Kundschaft drauf ist, dass es halt jetzt ein relativ harter Sell ist, das vor sich selbst oder halt vor der Firma zu begründen. Okay, ich muss jetzt das machen.
Ja. Vor allem vor der Firma, glaube ich. Also ja, wenn du natürlich irgendwie neben dem jeweiligen Ort wohnst, bei dem halt die du halt deinen Demo-Tag da bekommst, dann ist das natürlich easy. Aber ich meine, wir sehen, es waren 6 Städte auf der ganzen Welt oder so praktisch dabei. Und auch in den USA ja letztlich nur eine Küste abgedeckt. Also ich meine, das heißt, du musst irgendwie fliegen, du musst Hotel buchen und alles Mögliche dafür einplanen, was ja einfach irre ist unterm Strich. Und da hast du es ja sogar in Europa besser, wo du halt irgendwie München und London hast. Ist ein bisschen näher aneinander als das, was halt in den USA angeboten wird. Und ich da zu erwarten, dass jetzt Leute wie verrückt durch die Gegend fliegen und halt und sich halt irgendwo unterbringen und das ganze Zeug halt in richtige, was weiß ich, also 3 Tage verplempern für einen Tag irgendwie Lab-Besuch. Das ist schon ein bisschen viel verlangt für eine Hardware, die halt in relativ ferner Zukunft ist, plus halt zum Anfang halt einfach in überschaubaren Stückzahlen verkauft wird und damit halt irgendwie softwareseitig immer noch einfach Nischendasein spielen wird zu Beginn. Und es ist ja auch interessant, dass sie jetzt halt für ihr Posting da, wen sie da ausgewählt haben an Entwicklern, die da gesprochen haben. Also ja, Fantastical, ein Klassiker. Ist ein, ich weiß nicht wie viel, aber ist ein relativ kleines Team, glaube ich.
Leute oder so.
Die da dran schrauben. Ja. Ja, also das ist irgendwie kein Riesenstudio. Dann den Herrn Smith. Der einfach einer ist. Ja. Ja. Also einfach er selbst ist. Und die dritte war mir irgendwie, ist mir entglitten.
Video-Editor Spool.
Ja, okay, der war mir unbekannt. Der hat mir nichts gesagt. Mhm. Keine Ahnung. Also das heißt, zumindest die ersten 2 waren halt so ganz klassische Indie-Kiste. Und es ist ja sehr interessant, dass sie ausgerechnet...
Das letzte war noch Slack dazu.
Ja gut, Slack ist natürlich immer lustig. Slack ist gut. Große Verzweiflung. Oh nein, Teams. Also, wir müssen auf die Vision Pro. Ja,
geh hin.
Bevor Microsoft bemerkt hat, was los ist.
Microsoft sitzt so mit 100 von diesen Brillen in dem eigenen Lab irgendwie und Slack, der eine hackert sich da ab bis Tag und Nacht.
Salesforce irgendein Business-Account, jetzt alle ins Labor.
Naja, das ist auch lustig, weil der Kollege von Slack, der Principal Design Technologist, der sagt, dass er nur mal die iPad-Version auf der Brille gebootet hat. Ja, die haben dann kein Geld und keine Energie reingesteckt. Die haben einfach nur die iPad-App auf der Brille mal gestartet. Und dann hat er die Idee bekommen, dass Slack auch in 3D funktionieren
kann. Das steht nämlich jedes Zitat irgendwie so, oh, da habe ich drüber nachgedacht. Ja,
das ist wirklich extrem lustig. Also ich meine, also sagen wir mal, vorbereitet war der nicht.
Ja. So, hier, Chris, komm mal.
Leg mal da hin schnell und dann wirfst du mal die Slack-App, die iPad-App da drauf. Also voll die super Idee bekommen. Oh ja, okay. Ja, es ist schon sehr lustig. Also dieses Posting ist sehr seltsam wohl interessant. Aber
also ich denke, das bestätigt, dass die Termine nicht ausreichend genutzt werden. Und ich denke, also ich nehme an, wenn die Termine besser gebucht gewesen wären in diesen Labs, dann gäbe es diesen Post hier nicht. Weil
ja, also ich meine, auf der anderen Seite, was sagt es uns halt unterm Strich, dass die irgendwie von mir aus schlecht besucht waren? Also ich meine, du kannst, oder ich finde, du kannst daraus keine Lehre ziehen. Also das sagt halt nichts aus. Ich weiß nicht, also ich kann daraus nicht transferieren. Ich meine, die simple Punkt A zu Punkt B Verbindung ist, das Entwicklerinteresse ist gering. Aber ich glaube, das kannst du aus dem jetzigen Status des ganzen Produktes und halt in dieser die Problematik, dass es halt irgendwie in diesen paar Städten stattfindet, kann man, glaube ich, da einfach super wenig noch rausziehen. Also
außerdem, du musst den Zeitpunkt bedenken so ein bisschen. Ne? Also wir haben jetzt WWDC gehabt und dann wurden die Einladung dann irgendwo, das lief ja langsam an, muss man sagen. Und wir stecken jetzt im Sommer mit Vorbereitung auf die nächsten iOS und iPadOS-Versionen und macOS-Versionen. Also die Entwickler, die am Start von diesen neuen Versionen, also zum Start mit einem neuen Update, Widget-Unterstützung oder so, dabei sein sollen, die stecken halt jetzt gerade relativ tief in Arbeit, um das fertig zu bekommen. So, und jetzt halt so Zeit für die Labs irgendwie so ein bisschen aufzubringen, das muss man sich schon leisten können. Und für eine Plattform, die, wie gesagt, also nächstes Jahr überhaupt mal relevant wird. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele Entwickler auch in diesem Mindset sind, so, naja, ich habe jetzt erstmal zu tun, bis ich hier mit den interaktiven Widgets und den ganzen Kompatibilitätschecks mit den nächsten Updates bedient bin, dann kann ich mich um die Vision-Geschichte kümmern, wenn ich dann mal Zeit habe. Und und ich glaube, aus den Kommentaren wurde natürlich auch ersichtlich, es bringt schon was, das mal zu sehen. Aber Apple hat auch empfohlen, du gehst da nicht einfach blank hin, sondern du bringst am besten irgendwie seine iPad, iPhone ab mit und probierst dann schon daran was aus. Das heißt, das war auch nicht so ein Termin, wo du dir einfach mal die Demo geben konntest. Oder so war sie zumindest nicht gedacht. Du solltest schon irgendwie eine Idee haben, was du machen möchtest. Und ich glaube, das ist halt viel Vorbereitung gewesen für einen Termin, der dir jetzt erstmal in der Gegenwart nichts bringt. Und das ist also, ich bin mal gespannt, ob sie das einfach fortführen, weil ich glaube, das Interesse könnte dann schon einfach steigen, wenn es näher zum Release hingeht. Und die Entwickler, die gezeigt wurden, die sind halt so Kandidaten, die wollen halt am Tag 1 auf der Brille, wollen die mit der Software verfügbar sein, nicht wahr? Also, und diese Ambition, die hat natürlich kein Slack, ja? Also Slack ist dann...
Slack hat überhaupt keine Ambition.
Nee, aber die wollen nicht, also auch gar nicht an Tag 1 irgendwie da, weil es bringt halt diesen kleinen Indie-Entwicklern viel mehr, wenn sie halt da einen riesen Reveal machen können und sagen können, wir sind an Tag 1 dabei und sowas ist dann den großen Firmen egal.
Es gab so einen Blogpost von irgendjemandem, der hat behauptet, er wäre in eine Firma eingeladen worden, wo eine Vision Pro irgendwie rumliegt. Habt ihr das gelesen?
Ja.
Das war so ein Blogpost, wo man nicht so sicher weiß, weil der hat auch eigentlich 1a beschrieben, in welche Firma er da reingelaufen ist, weil Apple wird ja so sehr wohl wissen, in welchen Firmen jetzt Vision Pros rumliegen und das war also sehr deutlich beschrieben, wo er da drin war. Also weiß ich
Apple
nicht,
Insider war der Artikel, nicht wahr?
Ob die da noch ist, diese Vision Pro, oder ob die da entfernt worden ist. Das war jetzt auch nicht allzu erhellend.
Gar nicht.
Das
Also, Entschuldigung, aber gar nicht war das erhellend. Ich habe diesen Artikel, weil der mir auch so vor die Nase gesetzt wurde, dachte, oh, da gibt es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 2000 Wörter war der lang oder so, da gibt es jetzt die Inside-Informationen. So, nein, also da steht wirklich nicht viel Interessantes drin, muss man sagen. Also deswegen, also ein bisschen enttäuschend.
Ich habe noch gehört von Leuten, die das Ding auf hatten, tatsächlich, man ist sehr schnell wieder froh, es abzunehmen. Ja, also das ist so eine Sache von keine Stunde. Also Stunde wäre schon zu viel irgendwie. Ne? Und das ist vielleicht gar nicht so gut, weil wenn du jetzt anfängst, da einen ganzen Arbeitstag irgendwie da reinzustecken. Tim Cook sagt, er setzt das Ding jeden Tag auf. Aber er sagt nicht, wie lang. Also wenn das so ein Ding ist für kurze, also es gibt ja verschiedene Längen von Interaktionen. Ne? So eine iPhone-Interaktion ist so, du schaust drauf, es ist 22 Uhr, Interaktion vorbei. Bei der Watch auch so sehr kurz, glanceable information. Du schaust drauf, fertig, nächstes. Oder wenn du was Längeres machst, Langform auf dem iPad, dass du da einen langen Artikel liest oder deine Read-Later-Liste durcharbeitest, das ist eine längere Interaktion. Und dann hast du halt bisher so die große, lange, lange Interaktion. Du entwickelst eine App auf deinem Mac oder du schneidest ein 5 Stunden langes Video oder irgendwas. Aber was ist denn die Interaktionslänge auf der Brille, die ist ja durch, also zum einen durch den Akku limitiert, ja, also auch wenn du dich angesteckt hast, vielleicht länger, aber die Interaktion ist ja begrenzt durch, wie lange willst du das schwere Ding auf dem Gesicht haben. Ja, und wenn das halt, selbst wenn sie die Probleme gelöst haben, dass die Motion Sickness, die Übelkeit, dass die durch die geringe Latenz, die sie vielleicht haben, dass die geringer ausfällt, dann haben sie ja trotzdem das Problem, dass das Ding einfach heiß und schwer ist und auf deiner Nase sitzt und du vielleicht einfach nach einer Stunde keinen Bock mehr hast.
Ja. Und, das und ist diese ja, Fokusproblematik, die über die hatten wir ja auch schon gesprochen, die bleibt ja auch so ein ungelöst, wahrscheinlich ungelöstes Problem. Also, dass du dich, fühlt sich einfach komisch an. Und je länger du in diesem nicht richtig fokussieren kannst, desto komischer fühlt sich's halt an. Das heißt, auch da ist wahrscheinlich natürlich eine Zeitgrenze gesetzt. Ist ja, ich meine, ist ja bei all den anderen Headsets, die bis jetzt so auf dem Markt sind, ist das Problem, die Probleme sind ja allgemein da. Also ich meine, das sind alles Sachen, die zeitlich nach oben sehr klar limitiert sind. Und da kannst du echt sagen, also 2 Stunden, also was jetzt so die angegebene Akkulaufzeit ist, 2 Stunden wirst du schon nur mit Schwierigkeiten da drin wahrscheinlich verbringen können.
Oder halt auch so.
Zumindest zum Start jetzt, wenn in der Form, wie die Hardware jetzt ist und so weiter. Ich meine, jetzt, man muss natürlich sagen, dass die Labs sind ja jetzt auch natürlich voll in so einen Hitzeintervall gefallen. Also ich meine, im Winter sind natürlich auch Sachen unter Umständen wieder anders. Das ist ja einfach so. Ich meine, das ist ja beim iPhone schon so, ja. Das iPhone, das dann irgendwie anfängt, das Display dunkel zu schalten, weil es ihm halt zu heiß ist und die all diese Sachen. Ich meine, und wenn du natürlich diesen verdammten Computer halt auf deinem Kopf vor den Augen trägst und auf der Stirn, wo es halt sowieso heiß ist und schwitzig und schwer und ich weiß auch nicht, ob die zum Beispiel in den Labs halt diesen Zusatzbändchen noch hatten und solche Sachen, mit denen Apple ja ganz offensichtlich experimentiert, aus genau dem Grund, dass sie auch wissen, Da sind halt, zumindest bei einem Teil der Träger oder Nutzer, wird es halt das Problem geben, dass die Brille halt zu schwer ist an einem gewissen Punkt oder halt unangenehm an einer gewissen Zeit oder auf die Stirn drückt. Oder das hatten wir ja auch bei den Testberichten von Meta Quest Pro, war es ja so, dass Leute ja gesagt haben, okay, meine Stirn ist irgendwie eingeschlafen, was super lustig ist, weil keiner wusste irgendwie, wie das genau funktionieren kann, dass die Stirn einschläft und es wahrscheinlich kein besonders gutes Gefühl gewesen ist.
Das haben wir ja auch gesehen bei der Demo mit der Dame vom Good Morning America, dass die diesen dicken Abdruck auf dem Gesicht hat.
Hey Tim, hey Tim. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr, sehr lustig.
Und ich meine, sie haben vielleicht so eine Vision von Spatial Computing und dass da sehr viel mehr von deinem Arbeitszeug irgendwie drin funktionieren kann und du dort auch diesen 3D-Stage-Manager hast und deine Fenster anordnen kannst und diese ganzen Sachen machen kannst. Aber wenn du halt nach einer halben ganzen Stunde die Schnauze voll hast und da wieder raus willst, dann bringt das auch nicht so viel. Weil du hängst ja normal jetzt im Arbeitstag schon deine 5, 8, 10 Stunden vor deinem Computer.
Ja, normalerweise schon. Also ich weiß nicht, ob sie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie an dieser Gesichtsbefestigung noch groß irgendwas schrauben, dass sich da jetzt wahnsinnig groundbreaking, wie wir das auf Deutsch auch mal sagen mögen, bahnbrechend etwas ändern wird. Und das wird tatsächlich spannend. Vielleicht gewöhnen wir uns auch dran. Also vielleicht ist das so am Anfang so ein seltsames Ding. Vielleicht ist es irgendwann normal, dass alle Leute mit so komischen Abdrücken im Gesicht rumrennen.
Und so fetten Nackenmuskeln, weißt du, so.
Ja,
Mann. Alle so Nackenmuskeltraining jetzt bei Apple Fitness Plus.
Das hört sich
gut an. Das kommt definitiv für Apple Fitness Plus. Vision Pro Haltungstraining. Pilates für Vision Pro Träger.
Fährst du abends in der S-Bahn nach Hause, alle haben diesen Abdruck.
Wäre schon witzig.
Und starren nur so ins Leere. Wie heißen
super,
die Futurama-Dinger, die
Brain Slugs.
Die Brain Slugs, ja. Sehr gut.
Was dieses Spatial Computing angeht, wir haben neulich auch drüber gescherzt, so, weiß nicht, Schatz, bring noch mal die Notes-App aus dem Keller mit oder so, weil du halt deine Fenster und deine Arbeitsspaces irgendwo liegen lässt und dann das wieder zusammensammeln musst. Und da gibt es ein ganz hübsches Patent, das spricht von einem Stone. Ein Stone oder ein Go-Stone. Und dieser Stone, der könnte so dein Arbeitsplatz sein. Also der könnte die virtuellen Fenster so an einem Ort festpappen quasi. Dass du also, du hast so ein Objekt, weiß nicht, so ein, was nehme ich denn für ein Objekt? So hier, eine Dose, Eine Dose habe ich hier, das könnte so ein Ding sein. Das ist eine, wisst ihr, was da drin ist in der Dose? EarPods.
Das kam jetzt wirklich out of
viele Fragen.
Fucking left field.
Buchstäblich aus der Vergangenheit, die Dose.
auf jeden Fall, das ist meine EarPods-Dose. Auf jeden Fall könnte diese Dose könnte ja meinen Workspace symbolisieren. Ja? Und wenn ich jetzt irgendwie den wegnehme, also wenn ich hier mein Studio, mein Podcast mache jetzt mit Vision Pro auf, okay, und dann nehme ich diese Dose und lege die aber nachher woanders in meinem anderen Arbeitsplatz irgendwo hin und dann sind alle diese Fenster, die zu dieser Dose gehören dann, hängen dann in diesem anderen Workspace mit drin. Dann habe ich mein Spatial Computing habe ich mitgenommen, weil ich diesen vielleicht schön geformten Stein oder dieses HomePod Mini ähnliche Objekt irgendwo anders hingelegt habe.
Ihr erinnert euch in quasi jedem Sci-Fi-Film diese Datenträger Würfel, Kugeln aus Glas.
Immer Würfel, ja.
Ja, die genau sowas gibt's dann.
Ja, und das hat schon irgendwas, aber es ist auch Quatsch, weil es wäre ja quasi überflüssig, weil du kannst natürlich jederzeit auch deine Apps an einem anderen Ort neu starten. Es wäre halt so wie ein Space zum auf den Tisch legen. Ja? Ist das sinnvoll? Oder also ich meine, Apple patentiert jeden Dreck, aber ja.
In dieser Runde gibt es Leute, die irgendwie so Würfel haben, die man dreht und dann werden irgendwie Zeiten markiert. Zwei gleich.
Aber sich über meine Dose lustig machen.
Ja, anderes Thema. Naja.
Ja, also ich meine, das Lustige ist ja, dass vor allem die Fensterverwaltung ja bis jetzt halt in Vision OS gibt es ja einfach keine richtige Fensterverwaltung. Das ist sicher ein Problem, was sie früher oder später ja angehen müssten oder lösen müssten auch, dass du natürlich die Option hast, diese verdammten Fenster, die du halt im Keller vergessen hast, halt wiederzufinden und zu wissen, wo die eigentlich sind und die halt irgendwie zurückzuholen, ohne jetzt irgendwie Apps abzuschießen oder neu zu starten oder neu auszurichten. Oder es gibt dieses Konzept der Fensterverwaltung einfach nicht mehr und es ist alles egal praktisch. Du machst einfach neue Fenster auf, immer auf, egal wo du gerade bist, machst halt neue Fenster auf und machst dir halt ein neues Setup. Können sie natürlich auch so fahren. Ist natürlich auch komisch.
Aber wie weit weg ist dann zu weit weg? So, also wenn du wie du das Loft aus den Demo-Videos hast, dann hast du dein Loft und dann hast du halt an der anderen Ecke deinen Kalender liegen lassen. Kannst du den dann herholen oder ist das halt, weil du wirst wahrscheinlich nicht die ganze Zeit rumrennen und so. Du sitzt halt auf deinem Arbeitsplatz und das weiß ich nicht. Also das ist, aber grundsätzlich finde ich diese Idee gar nicht schlecht und ich glaube, wir haben neulich nicht drüber geredet, das wollte ich schon mal ansprechen, weil wie sieht denn die Interaktion aus zwischen der Vision Pro und dem Telefon? Ja, also oder Watch oder solchen Sachen, weil die hast du sowieso, also Notifications oder irgendwelche, wie sagt man, diese Live-Activities oder sowas werden ja auch trotzdem auch auf deinem Telefon rausploppen. Und man weiß nicht genau, wie gut man jetzt das Telefon durch die Brille durchlesen kann, wenn das die eingebauten, diese Pass-Through-Kameras, wie gut die halt auf so ein sehr feines, kleines Display wie jetzt ein iPhone Mini oder so dort das ablesen können, das wissen wir nicht. Aber so grundsätzlich sind ja da diese Steine drin, um die Position im Raum sehr genau zu erfassen. Und da könnte man durchaus ja sich sowas vorstellen, dass halt zum Beispiel eine Notification-Screen oder irgendwas, dass die halt virtuell aus dem Telefon rausploppen. Ne, dass du halt deine Brille auf hast und du siehst hier Ding-Dong und dann guckt halt der Inhalt dieser Notification oder deines Widgets oder was auch immer, guckt halt aus deinem Telefon raus und du kannst es mit deinen Augen und der Fingerspitzenbedienung dann irgendwie anklicken. Weil dann hättest du so ein Ding, was der Kollege da in dem Loft in seinem Demo-Video auch hatte, dass er mehrere Geräte auch benutzen kann. Ja, der hat halt vielleicht seinen Mac dastehen und kann dann in dieses virtuelle Fenster von dem Mac reintippen, aber hat sein Telefon sowieso, wie man das halt hat, dann auch daneben liegen und kann halt mit dem in einer gewissen Weise auch interagieren, ohne jetzt die volle iMessage-App auf der Vision Pro rauszuholen oder so.
Ja, also es gab ja so ein paar ganz schwammige, vor allem Kuo hat sich da ja irgendwie reingelegt in diese Ecke, dass halt das iPhone auch irgendwie was irgendwie von Richtung Funkchips halt angeht, dass da irgendwie die Integration natürlich auch mit der irgendwie darauf angelegt ist, besser in Zukunft mit der Vision Pro verknüpft zu sein. Und schon jetzt hast du ja eigentlich genug Sensoren natürlich, um irgendwie diese Geräte miteinander sinnvoll interagieren zu lassen. Und es ist wirklich eine interessante Frage, wie, was Apples Konzept davon ist, wie du halt auch zum Beispiel mit der Watch und all den anderen, weil für den Mac haben sie es ja praktisch demonstriert, obwohl dann natürlich auch noch Riesenfragezeichen sind, wie das dann tatsächlich sein wird und wo halt die Grenzen wirklich sind, wenn du da dein Mac-Display vergrößerst und das all die anderen Geräte müsste man natürlich auch berücksichtigen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, viele Basissachen, was halt Benachrichtigungen, ich meine, haben auch noch nicht gesehen, wie Benachrichtigungen in Vision OS aussehen. Wir wissen nur, dass es halt irgendwie die Einstellungen gibt und dass es irgendwo das übliche Klingel-Button gibt, den du offensichtlich stumm schalten kannst. Aber wo kommt die verdammte Mitteilung in dein Blickfeld rein? Ja, fällt die irgendwie von rechts oben rein oder kriegst du irgendwie so eine riesen Mitteilung vors Gesicht geploppt?
Nee, also die rennt durch die Wand durch.
Ja, genau, kommt die irgendwie durch mit dem Dinosaurier, bringt der Dinosaurier die irgendwie so als Brief im Mund irgendwie durch so ein Portal hinein. Also
wo kam der Dinosaurier jetzt?
Aus den Demos, Demo-Element.
Ja, okay. Also da gibt es natürlich viele.
Ich meine, hat ja schon, so Apples Philosophie ist ja so ein bisschen die Informationen zwischen den Geräten zu teilen und nicht die eigentliche Software darzustellen, kann zum Beispiel iPhone-App auf dem Mac zu zeigen, also obwohl die iPhone-Apps natürlich laufen, aber nicht den iPhone-Bildschirm auf dem Mac zu zeigen, sondern einfach die Informationen zu teilen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass sie das halt auch hier fortführen werden und eher nicht so auf diese Bildschirmteilen-Schiene einscheren, sondern eher so auf die, wenn was sinnvoll an Informationen zu übertragen ist, dann kannst du das auf deinem Mac dann zum Beispiel auch einsehen, auf deiner Vision Pro auch einsehen, aber in dem jeweiligen Format, in dem das halt auf diesem Gerät funktioniert und nicht in einer Form, wie das auf dem Telefon beispielsweise aussieht. Diese Integration ist halt durchaus einfach ein Mehrwert, den Apple generell hat, weil sie halt all diese Geräte zur Verfügung stellen und auch die Softwareplattform unter Kontrolle haben. Und dann, das ist halt oft so bei Apple, das fängt halt sehr spartanisch an, also wirklich sehr, 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 sehr klein. Und dann wird es in manchen Fällen ganz, ganz gut und groß und führt dann halt schon dazu, dass du einfach auch über mehrere Geräte hinweg an den gleichen Sachen arbeiten kannst etc. Aber das braucht halt wie immer sehr viel Zeit. Also das ist klar, weil es auch ein komplexes Problem ist.
Wenn die Vision Pro rauskommt und es gibt einfach halt so keine Apps dafür. So, es gibt schon so die von Disney und es gibt die von Apple selbst und dann gibt es vielleicht noch Slack 3D, aber sonst halt wenig. Ja, also Slack 3D ist es, verkauft das Ding wie blöde, aber.
Ich denke auch.
Was ist denn dann? Also, ich meine, je nachdem, wie verzweifelt jetzt diese Blogposts von Apple Developer werden. Sehen wir ja, was da ankommt. Ja, also es wird sicherlich auch die eine Handvoll von solchen Apps geben, die 3D Immersive AR VR Geschichten irgendwie spielen und vielleicht ein paar Spiele sogar. Aber wenn halt so die große Flut von Apps irgendwie ausbleibt, weil das iPhone hatte zum Start schon eine gute Auswahl von Apps, ja, das iPad hatte auch eine Menge Apps, ja, hat so ein bisschen eingeschlafen. Die Watch hatte noch nie Apps. Ist aber bei der Watch auch wurscht? Ist es bei der Vision Pro auch wurscht?
Ja, nicht sicher. Also, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass der Main-Use-Case, so, du kannst damit in deiner Umgebung auf dem großen Bildschirm Content konsumieren, dass der schon ausreicht, dass es nicht wild ist, wenn da nicht 17.000 Apps drauf sind. Also, ich meine, wir erinnern uns an das iPad. Das hat bis heute keine sinnvollen Apps gesehen. Und
was war denn das für ein Seitenschlag?
Da bin sogar ich hellhörig geworden.
Ja. Ich finde es ernsthaft, also die Softwarefrage ist eine ernsthaft spannende, weil ich kann mir gut schon vorstellen, dass das dass wir den Zeitrahmen einfach komplett überschätzen. Also manche Meinungen noch unterschätzen, aber ich glaube so dieses, selbst wenn das kommt nächstes Jahr, das ist einfach so ein, das wird einem nochmal so bewusst mit dem Preismarke, die da dran klebt und so weiter. Bei der Watch kannst du ja nochmal argumentieren, dass, okay, die Watch hat auch eine recht schnelle Verbreitung gefunden und damit ist auch der Druck durchaus da, halt von Entwicklern zu fordern, mach mal eine vernünftige Watch-App. Und das ist ja schon, ja, wie Timo sagt, sehr, sehr spärlich fällt es manchmal aus. Und manche können den Aufwand nicht finanziell rechtfertigen, für sich da zum Beispiel Slack, eine vernünftige Watch-App zu bauen. Und bei der Vision Pro hängt eine ganz andere Preismarke nochmal dran. Also wir müssen uns auf einen anderen Zeitrahmen einstellen. Das wird nicht nächstes, übernächstes Jahr irgendwo relevant, dass da Apps verkauft werden und so weiter. Das ist ernsthaft eine langfristige Investition, die du da tust. Und du investierst da als Firma in ein Gerät, was halt interessant in der Zukunft werden könnte. Und du bist, wenn du früh dabei bist, dann lernst du halt sehr viel und bist an der vordersten Front irgendwie. Aber dass das irgendwie finanziell sich rechnet, das ist in wahrscheinlich nur ganz wenigen Fällen überhaupt der Fall. Also wenn du halt so eine erste, weißt du, wie hießen die ersten iPhone-Apps irgendwie, I love beer irgendwie, weißt du, so eine lustige Animation hast. Und ja, wenn du keine App hast, weißt du, und bist wenn du keine Apps bei der Vision Pro zum Start hast, und aber hast du eine lustige Bier-Animation, weißt du, vielleicht hit dann irgendwie. Kriegst du ein paar tausend Dollar, weil es ein paar tausend von den Brillen im Markt gibt und jeder kauft deine visuelle Tricks ab. Aber nicht wahr? Das ist natürlich eine düstere Version, aber darauf muss man sich so ein bisschen einstellen. Also die ersten iPhone-Apps haben halt nichts mehr mit den iPhone-Apps von heute zu tun. Und ich meine, das ist natürlich auch eine lange Zeit, über die wir sprechen, ja. Aber die ersten 5 Jahre Apps, also da können sich viele von uns wahrscheinlich gar nicht mehr so dran erinnern, wie spärlich das einfach war, was da auf dem Telefon stattgefunden hat. Und bei der Vision wird es sicherlich auch so Zeitrahmen geben, wo es einfach erste Konzepte von Ideen gibt und die Arbeit der Zukunft, wenn das dann die Brille dann wirklich darstellt, dann wirklich in Jahrzehnten gerechnet wird.
Ja, nur wenn das halt auf den ersten Metern so einschläft und nie vom Boden kommt, dann wird es vielleicht auch nie was. Ja, weil einfach das sage ich ja auch schon seit Monaten, seit wir jetzt über das Ding reden, weil das Smartphone ist zu gut. Das macht alles. Ja, das geht nicht mehr weg. Ja, es verändert vielleicht irgendwann mal seine Rolle. Vielleicht wird die Rolle auch noch größer, wenn die Computer aus noch mehr Leuten ihren Wohnzimmern verschwinden und so weiter. Aber das ist ja sicherlich auch schon passiert. Aber ich weiß es nicht.
Aber es muss ja nicht das nächste iPhone werden. Also ich glaube, da kann man auch nicht realistisch von ausgehen. Leo wollte gerade einhaken und ich glaube, er würde den Aspekt bringen, ja, es gibt aber schon viele iPad-Apps, nicht wahr, die sofort laufen. Die Frage ist halt, also da bin ich echt gespannt, ob Entwickler den Aufwand dann einfach nehmen oder wie schwierig das für die jeweilige App ist, dann einfach eine angepasste Version zu. Vielleicht werden wir da auch überrascht und viele nehmen, also gibt es eine Handvoll tausend Entwickler, die einfach ihre erfolgreiche iPad-App nehmen, ein bisschen 3D drumherum schustern und dann auf der Vision Pro am Anfang verfügbar ist.
Aber wenn sie denn schon läuft, wenn die iPad-App jetzt schon unverändert auf der Vision Pro läuft, wie ist denn dein Anreiz als Entwickler, jetzt das Geld reinzustecken, da eine schöne Vision OS-App draus zu machen, wenn die normale iPad-App ja schon läuft? Das ist so wie Instagram auf dem iPad. Ja? Das ist halt kein Incentive, wollen sie nicht, okay, aber ist ja gut genug. Ja? Wenn du jetzt wirklich irgendwie diese App auf der Vision Pro benutzen wolltest, zum Beispiel Netflix, ja? Netflix hat keinen Bock, da Geld reinzustecken, weil sie sauer sind. Netflix. Aber dann kannst du ja Netflix trotzdem auf dem Ding gucken.
Ja, aber ich meine, Netflix wird da auch Geld reinstecken, wenn das halt irgendwie, sobald es interessant für Netflix ist, da halt Geld reinzustecken. Und die Frage ist halt, ja, ich meine, wenn du davon ausgehst, dass es und die Chance besteht oder die Chancen, die Möglichkeit besteht natürlich, dass das halt so im Sande verläuft, dass du das halt nicht mehr an einem gewissen Punkt halt nicht mehr vom Fleck wegbekommst. Das ist sicher eine Problematik, in die auch Vision OS und auch Apple als Riesenbude mit unfassbaren Geldmengen natürlich reintappen kann, wenn einfach das Interesse insgesamt halt sehr, sehr gering ist und halt gering bleibt oder halt niemand irgendwie den super Geistesblitz hat und wirklich auf was komplett Neues kommt, was er halt mit dieser Form von Computerplattform bauen kann. Also ich meine, der Punkt des iPhones und der iPhone-Apps waren ja jetzt auch gar nicht, irgendwie waren natürlich nicht die Quatsch-Apps, die es am Anfang gab und die es immer noch gab. Und es waren auch nicht die tollen Apps, die es schon am Anfang gab und dann später gab, sondern der Punkt des iPhones war ja, dass du plötzlich irgendwann halt Buden wie Airbnb halt hattest, die halt ohne iPhone nicht so richtig denkbar waren. Und die Frage ist halt, kriegen wir in diesem Spatial Computing, kriegen wir irgendwas Vergleichbares? Wer kommt halt auf eine Idee für einen Dienst oder der halt mit irgendeiner Form von App und Bedienoberfläche verknüpft ist, der halt was ganz Neues uns ermöglicht oder ein neues Geschäftsmodell oder irgendwas drumherum bastelt von einer Sache, die wir bis jetzt halt in der Form noch nicht gesehen haben. Und es ist sehr schwer, sich das vorzustellen, weil die Vision Pro oder Vision OS bis jetzt ja einfach letztlich auch einfach viele Elemente, die wir kennen, bloß in diesen Raum hinein. Also du hast halt sozusagen sinnbildlich das Browserfenster, was halt einfach sozusagen im Raum rumschwebt, aber es ist halt trotzdem einfach dein Browserfenster, was dir halt irgendeinen Webinhalt zeigt. Ja, oder auch wenn der dann nochmal ein bisschen dreidimensionaler wird, und da wird es auch sehr interessant zum Beispiel zu sehen, zu beobachten sein, was passiert halt auf der Webseite, der Webentwicklungsseite, weil da sind ja auch viele Bestrebungen jetzt natürlich irgendwie so ganz im Entstehen, was du halt irgendwie mit 3D halt in einem Web-Kontext halt machen kannst.
Brauche ich ein neues Blog-Layout?
Ja, in 3D natürlich.
Scheinbar.
Ich hatte ja mit Alex kurz vor der Sendung auch geredet, so mit 3D-Scanner-Geschichten, die ja im iPhone drin sind. Ja. Mhm. Was scannst du denn damit? Das ist alles einem System im iOS angelegt, dass du da auch 3D-Objekte erfassen kannst und dann irgendwas damit machst. Ja, aber ja. Es ist alles so, das geht, sehen Sie hier, es funktioniert endlich. Mhm. Aber was machst du damit? Ja. Also du kannst dir da vielleicht schon, also wir haben die Spiele gesehen, wir haben die IKEA-Stühle gesehen, wir können uns irgendwie 3D-Immobilienmakler vorstellen.
Ja.
Aber dann vielleicht so diese.
Man stößt da schnell an Grenzen. Ich meine, dann kommt halt wieder das Shopping-Szenario, ja, schaust dir halt irgendwie deine Sneakers in 3D an, und das sind ja alles Sachen, die gibt's auch schon in größerer und kleinerer Form, und die kannst du dir natürlich auch nochmal in richtig in der Vision Pro vorstellen, aber wie weltbewegend das ist, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Also wo dann der Punkt kommt, wo das plötzlich umknickt und du halt irgendeine Form von Visualisierung hast, die halt völlig undenkbar war vorher mit den unseren bestehenden Plattformen und die du halt in diesem dreidimensionalen Raum halt umsetzen kannst.
Ja, oder du kommst halt so, also ich, ja, weltbewegenden, was man vorher nicht gesehen hatte, wird es wahrscheinlich wirklich nicht geben, aber die Frage ist natürlich, wie man das erlebt, ja? Und wenn du zu so einem Punkt kommst, dass du zum Beispiel tatsächlich irgendeinen Ort besichtigen kannst oder irgendeine, in Anführungszeichen, Reise ausführen kannst, die du vorher schon auf Video sehen konntest, aber was auf VisionOS vielleicht nicht einfach so immersiv ist, dass du dann, dass das trotzdem nochmal eine andere Stufe einfach hat. Das sind die spannenden Anwendungen. Und genau, als wir vor der Sendung gesprochen haben, ich habe so eine Raumscanner-App ausprobiert. Ist faszinierend, was mittlerweile geht, weil wir wedeln einmal mit dem Telefon durch den Raum und plötzlich war mein Raum erfasst. Und da kann man natürlich sich viel vorstellen, von ich baue mir einen neuen Arbeitsplatz, bis ich baue mir ein neues Haus, bis ich besuche ein Museum, das ich nie besuchen würde, weil es am anderen Ende der Welt ist. Und das sind Sachen, die können wir auf Fotos und auf Videos, können wir seit Jahrzehnten die anschauen. Aber wenn VisionOS da tatsächlich irgendwie ein Erlebnis schafft, was vorher nicht so erlebbar war, ohne dass man vor Ort ist, es hat halt sehr viel Potenzial. Also es ist sehr, sehr viel Potenzial.
Es ist halt, Apple hatte auch dieses Video mit den dreibeinigen Hunden. Ja, und dann scannst du deinen dreibeinigen Hund und druckst ihm mit einem 3D-Drucker ein viertes Bein, dann ist der Hund wieder glücklich. Mhm. Das ist so eine sehr Feel-Good-Geschichte irgendwie, weil, ja, Hunde und so. Ja. Und das ist aber ein sehr spezialisiertes Ding. Das ist nur ein Zufall, dass dieser Scanner jetzt in diesem iPhone drin ist, weil der Prozess hinten dran, der ist sehr nicht massenkompatibel. Ne? Also die wenigsten Leute werden in der Lage sein, mit ihrem iPhone ihren Hund zu scannen und dann viertes Bein zu drucken.
Es wohl war, ja.
Ja, es sind aber auch die wenigsten Leute in der Lage, die ganze Zeit sehr schöne Fotos von Island zu machen.
Nein, jeder ist extrem in der Lage, sehr schöne Fotos von Island zu machen, weil du musst deine verdammte Kamera einfach nur in die Landschaft halten und auslösen.
Aber diese ganze 3D-Objekterfassung ist halt auch das gleiche Potenzial. Ist halt sehr spannend, weil das schlägt sich halt schon so auf, weißt du, Secondhand-Marktplätze durch. Ja, wenn du halt diese eBay-Shop-Geschichten, wenn du einfach da Objekte hast, die du komplett drehen und bewegen kannst, wo du reinzoomen kannst und so weiter. Das ist halt da muss sich halt so eine Infrastruktur noch drum bilden. Die gibt es halt noch nicht, weil, also wie gesagt, die Apps, die gibt's schon. Da ist kein Problem, irgendwie seinen Baseball-Cap abzunehmen und einmal drum rumzulaufen und dann hast du halt ein 3D-Objekt davon. Aber es gibt noch nicht die Marktplatz, wo du dann halt dieses Baseball-Cap verkaufst und so weiter. Das hat schon Potenzial. Das sind ja Riesenmärkte, ja. Also auch Autoverkauf, keine Ahnung. Also irgendwas abbilden, was halt nicht nur ein Foto und ein Video ist. Finde ich halt schon echt spannend, muss man sagen. Aber es ist halt technisch machbar, aber es ist halt noch nicht irgendwie praktisch anwendbar, weil halt es noch zu spezialisiert ist. Und nur im Browser dann anzuschauen, ist wahrscheinlich auch nicht das Gleiche.
Und das ist natürlich ein bisschen albern. Das Beispiel mit der Kappe ist vermutlich aus Versehen halt vielleicht nicht das Beste. Das Auto gebe ich dir vielleicht eher recht, weil du dich quasi reinsetzen könntest. Aber alles, also ich habe heute wieder ein Produkt gesucht, wo es mir wichtig war, die Unterseite sehen zu können, ob das da ein bestimmtes Feature hat oder nicht. Und dann hatte ich halt einen Shop gefunden, der so ein 3D-Bild hat. Da brauche ich keine Vision Pro, um das Ding umzudrehen, um es mir von allen Seiten anzugucken. Das kann ich halt auch auf einem flachen Bildschirm machen und hätte jetzt keinen ernsthaften Vorteil gehabt. Genauso wäre das halt wahrscheinlich mit einem Kleidungsstück. Also wenn ich mir das von allen Seiten angucken will oder alles, was nichts ist, wo ich mich reinsetzen kann. Und jetzt fairerweise ist die Menge der Dinge, die ich bestelle, wo ich mich reinsetzen kann, aka Autos, Fasssaunas oder weiß ich nicht was, die ist gar nicht so hoch. Ich bin halt auch nicht in Finnland, wo man sich jeden Tag irgendwie eine Sauna bestellt oder die größte Sauna der Welt.
Ich meine, du kaufst ja schon alle paar Monate ein neues Auto.
Ja, aber das schaue ich mir vorher nicht an. Ich bin einfach bestellt. Ne? Und das alte, ein anderes Problem. Aber vielleicht stellt sich halt auch raus, dass es den Case gar nicht so sehr gibt. Vielleicht gibt es ihn voll und ganz und ich habe das völlig unterschätzt.
Ja, vielleicht ist es auch so, wir kommen halt immer auf diese Shopping-Schiene zurück. Aber ich habe zum Beispiel letztens hier hinter mir, wollte ich an die Wand irgendwie so einen virtuellen Fernseher werfen, um die Größenverhältnisse, weißt du, mal so auszuchecken und so. Es ist ein grausames Erlebnis, weil die Apps halt Shit sind. Und weißt du, das funktioniert nicht richtig und auf die Größe kannst du dich eh nicht verlassen. Und wenn du dann irgendwie ein bisschen verwackelst, dann klebt er halt so schief an der Wand und so weiter. Das ist halt
so wie in echt halt.
So wie das ist, ja. wenn ich den angebracht habe.
Ja. Ich meine, es ist halt, ich meine, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist halt, der Bedarf von Menschen ist halt auch auf Live-Erlebnisse mehr abzuzielen. Und ich meine, Vision Pro ist halt genau das Gegenteil. So ein bisschen ist halt kein Live-Erlebnis, aber es bringt halt dich in eine Position für viele Sachen, also sei es halt Sportübertragung und so weiter.
Vorsicht, schon, das Wort Fußball fällt in wenigen Sekunden.
Schon halt ein Konzert und so, halt irgendwie näher dran zu sein. Und ich glaube, man hat in den letzten Jahren gesehen, dass Leute diese Live-Erlebnisse dafür bereit sind, viel Geld zu bezahlen für Taylor-Karten, nicht wahr? Das sind absurde Preise, werden gezahlt. Das ist natürlich ein Live-Erlebnis, was ich jetzt nicht unbedingt auf die Brille übertragen möchte, aber ich glaube, näher dran zu sein, halt irgendwas zu erleben, was du sonst nicht zu Hause erlebst, das ist halt auch, das schwingt da auch so ein bisschen mit.
Du kannst, also ich meine jetzt so ein Taylor Swift-Konzert oder so, weiß nicht, ob ich da freiwillig geschenkt reingehe. Leute zahlen da sehr viel Geld dafür, aber selbst wenn du da sehr viel Geld dafür zahlst und ein Ticket bekommst, du bekommst ja nicht den einen guten Platz, den es da gibt, irgendwie an der Bühne. Du sitzt ja sonst wo in der Arena, sonst wo hinten oben, ja. Also natürlich wäre wahrscheinlich dein Eindruck, wenn du das irgendwie virtuell sehr, sehr nahe dort sitzt, am guten Platz sitzen könntest, wäre vielleicht ja viel besser, als wenn du das von hinten links oben siehst.
Ich sehe schon, du bist kein Konzertgänger.
Ich mache das schon ab und zu und bin immer enttäuscht.
Ja, also bist du kein Konzertgänger. Man ist ja kein Konzertgänger, nur weil man zu einem Konzert gegangen ist. Deswegen sagen Leute, ich kann das ertragen, ich guck mir das mal an, aber ich gehe sehr, sehr, sehr gerne auf Konzerte und ich weiß ganz genau, der Sound würde besser sein, wenn ich vernünftige Kopfhörer auf hätte und das zu Hause in meinem Armchair mir anschauen oder anhören würde. Und trotzdem mag ich halt dieses dort in echt dort gewesen zu sein. Ich meine, wie gut kann Sound und wie gut kann der Blick bei einem Festival sein, wo du irgendwo im Regen stehst, im Zweifel auch noch, irgendwie von links auf die Bühne guckst und da steht die ganze Zeit nur der Bassist. Und als Bassist kann ich mir es rausnehmen zu sagen, das sind die langweiligsten auf der Bühne in der Regel. Aber trotzdem schätze ich das halt sehr, dort gewesen zu sein. Und in der Regel stehe ich dann auf Konzerten, wo ich derjenige, der 1,70 Meter groß bin, umgeben bin von Leuten, die 1,80 Meter groß sind, meistens schon keine Oberteile mehr anhaben und schwitzen wie Elche. Und obwohl Elche nicht schwitzen, aber trotzdem bin ich da total gerne. Und das wiederum würde mir aber halt eine Vision Pro auf keinen Fall geben können. Und da spielt es ja keine Rolle, ob ich den, also Konzert mit Sitzplatz, da ist eh irgendwas schiefgelaufen, es sei denn, du bist in einem Jazzclub. Aber nochmal anderes Thema. Und ja, dann hast du da wieder keinen großen Vorteil rausgewonnen.
Aber jetzt stell dir mal vor, du, wie gesagt, das ist, glaube ich, was du nicht replizieren kannst. Also der Live-Konzertbesuch und so weiter, das kriegst du halt digital nicht abgebildet. Aber du kriegst halt andere Sachen abgebildet dadurch, nicht wahr? Also dieses näher dran sein, das kriegst du schon irgendwie hin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt nicht, weißt du, nicht für die erste Vision Pro etc., aber halt, wenn das halt irgendwie erschwinglich ist und damit Erlebnisse möglich werden. Und hier Fußball immer. Oder Sport. Ist halt was.
Fußball oder Sport.
was echt ziehen könnte.
Ja.
Jetzt kommt gleich noch Wrestling oder Sport und dann ist es wieder. Ja, naja, solche Sachen werden sich schon. Also ich meine, wenn jetzt die Firma, die irgendwie die Wrestling-Zeug produziert, wenn die sich da jetzt 3D-Kameras reinhängen würde. Aber das ist auch so, der ganze Videokrempel hinten dran, das ist ja alles nicht dafür gebaut. Das war schon so ein Act auf HD aufzurüsten. Jetzt da einen 3D-Workflow ranzuhängen, wo du nicht die ganze Zeit nur schlecht wird. Weil das ist ja nochmal ein anderer Level von schlecht, der da drauf wird, wenn der 3D-Content nicht gut produziert ist. Aber schauen wir mal. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, sind diese Vision Pro Labs, sind die auf eine gewisse Zeit jetzt begrenzt oder wann haben sie da jeweils neue Termine nachgelegt? Keine Ahnung. Ja. Also wie lange sie sich das jetzt geben, wie lange sie das bezahlen, da halt ihre Engineers durch die begrenzte Zahl von, also jetzt hier London und München durchzufahren und das da dort zu veranstalten, mal gucken. Und wie das dann weitergeht und wann wir das nächstes Update zur Vision Pro irgendwie von Apple hören. Weil wenn es jetzt halt einfach ein Jahr lang nichts kommt, das hast du ja auch vergessen bis dahin wieder.
Naja, also ich meine, Apple schwört ja immer noch drauf, dass es echt early 2024 irgendwie in Amerika losgehen soll. Und dann wird es schon als spannend zu schauen, wenn diese ganze iPhone-Nummer durch ist, wenn wir neue Uhren haben und so weiter, wenn Apple sich dann so ein bisschen im Herbst wieder oder Ende Herbst wieder fängt, was sie dann auf den Plan setzen und was dann wirklich der Zeitpunkt für den US-Start ist, weil da ist genug zu tun dafür und dann wirst du wahrscheinlich nochmal anragt. Vielleicht hast du auch mehr Hardware zur Verfügung, wo du sagen kannst, okay, unter NDA kriegst du die auch in große Firmen oder auch kleine Firmen ausgeliehen, geliefert. Das sind alles so Projekte, die mit Wissen über den Zeitplan geplant werden können. Bei uns dauert es einfach. Also bei uns und dem Rest der Welt, also außer Amerika.
Ja, und dann die ganzen Detailfragen mit Shopping und Beratung und Brillen und die. Aber das haben wir alles schon, glaube ich, ausreichend besprochen, soweit wie es jetzt geht. Wenn sie dann kommen, dann können wir das nochmal machen, weil dann stellt sich raus, dass irgendwie Leos Augen komplett inkompatibel sind und es überhaupt
könnte
nicht funktioniert.
Könnte passieren, ja.
Oh, weh, oh, weh.
Irgendwelche solchen Probleme. Ich glaube, wer war das denn? Einer von den Journalisten, der konnte das nicht machen. Der hatte irgendwie so kaputte Augen, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Und der konnte irgendeinen Teil von der Demo nicht durchspielen.
Oh,
weil der hatte so kaputte Augen, dass das, sie hatten keine Linsen für ihn da. So.
Ja, ich habe auch vergessen, was das war. Es war irgendeine spezifische
Sehschwäche. So ein Prisma hat er irgendwie gehabt. Das war so eine komische Inkompatibilität. Der hat nur so Teile des Demos geschaut. Also diese Kompatibilitätsgeschichte, die wird spannend. Also, weil du ja wirklich, ich glaube, das ist gesicherte Information, Leo, korrigier mich, aber also so mit Brillen unter diese Brille von Apple zu kriechen, das ist wohl nicht, ne?
Ja, also ich weiß nicht, ob es jemand mal ernsthaft irgendwie ausprobieren konnte, aber ich würde auch davon ausgehen, dass du da nicht lange irgendwie weit kommst. Also vielleicht wird es irgendwie je nach Brille, es gibt ja durchaus sehr kleine Brillen, also vielleicht wirst du da irgendwie schon drunter passen, je nach Gesichtsform und so weiter, aber es wird wahrscheinlich eine furchtbare Verrenkung sein und da irgendwas wird dann scheitern an einem gewissen Punkt oder kaputt sein.
Vielleicht nicht Augenerkennung richtig.
Ich nehme an, das wird das Tracking durcheinander bringen.
Ja, genau, genau, also an dem Punkt wird es wahrscheinlich kaputt sein dann.
Tja, na gut. schauen wir mal. Machen wir schon die Picks? Ja, ist schon spät, ne? Ja. Also Bits und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN, dem schnellsten VPN der Welt. Schnappt euch unseren exklusiven Back-to-School-Deal auf nordvpn.com/bits und so. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie und bei uns kommt ihr noch zum 2-Jahres-Paket jetzt 4 Monate obendrauf extra. VPN ist ja soweit klar, ne? 5700 Server in 60 Ländern hat NordVPN stehen. Ihr könnt Geosperren umgehen oder bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP. Und die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Wir sind ja immer noch mitten in der beliebten sommerlichen Reisesaison und ihr kommt natürlich mit NordVPN zurück nach Deutschland, aus eurem Reiseland zurück heraus, um zum Beispiel geogesperrte Angebote trotzdem nutzen zu können. Ihr könnt auch schon während der nächsten Reisevorbereitung mit NordVPN virtuell ins Zielland reisen und sehen, ob ihr bei Online-Buchungen einen besseren Preis bekommt. Zum Beispiel Hotels, Eintrittskarten, Fähren oder Züge können unter Umständen günstiger werden, wenn ihr mit der lokalen IP daherkommt. Könnt ihr mal ausprobieren, bevor es dieses oder nächstes Jahr in den Urlaub geht. Wenn ihr unsicher seid, ob NordVPN das Richtige für euch ist, kein Problem. Es gibt eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Testet doch NordVPN einfach mal risikofrei. Schnappt euch jetzt unseren exklusiven Deal unter nordvpn.com/bits und so und schließt euch Millionen von zufriedenen Nutzern an. 4 extra Monate gibt es zudem für euch obendrauf. Herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So, ich hatte letztes, Namen sehr schwierig. Alex.
Yes.
Hatte letztes Mal diesen Pick mit dem Lichtstreifen.
Genau. Lightstrip.
Genau, der Lightstrip, der Nanoleaf, der mit HomeKit und dann automatisch, wenn du kommst und gehst, das anschaltet, ausschaltet, automatisch die.
Mit Nachfragen von Basti, was indirektes Licht ist und so weiter.
Ja,
berechtigte Nachfragen.
Hat Hörer Sebastian gefragt, sehr schön und gut, aber er möchte das für sein Arbeitszimmer. Und er ist ja die meiste Zeit sowieso auch zu Hause. Das ist ja kein Büro, wo er kommt und geht, sondern müsste also wissen, ob er gerade in dem Raum ist oder nicht. Und ich hatte ja vor ein paar Wochen mal diesen Presence-Sensor mit Radar gepickt. Und das wäre eine Möglichkeit, aber der kostet halt 100 Euro. Und ist vielleicht ein bisschen Overkill. Das müsste aber damit eigentlich funktionieren. Der gibt jedes Mal, wenn du, also der hat einen Status, User ist da oder User ist weg. Und dann kann dieses Licht, könnte man da mit HomeKit wahrscheinlich auch dranhängen. Der spricht theoretisch auch natives HomeKit. Das müsste also wahrscheinlich mit HomeKit funktionieren, aber man weiß es halt nicht, bis man es ausprobiert hat. Was man aber sowieso sich zu Hause mal anschauen sollte, ist halt der Home Assistant. Und zu dem Home Assistant dazu gibt es den Room Assistant. Und der Room Assistant, der ist, da kannst du die eine Seite quasi auf einen ESP drauf flashen. Ein ESP kostet irgendwie 3 Euro oder sowas, so einen kleinen Chip mit Bluetooth drin und WLAN drin. Und auf der anderen Seite tust du auf dein iPhone eine App, die heißt Room Assistant. Room Assistant, genau. Und die beiden, die können dann mit Bluetooth sich gegenseitig sehen. Das heißt, wenn dein iPhone in der Nähe ist von diesem ESP, dann sagt der ESP dem Home Assistant, der ist in dem Zimmer drin. Und dann kannst du damit Sachen schalten. Und da kannst du halt auch in deine 8 Zimmer von deinem Haus oder was, kannst du halt dann auch in jedes Zimmer billig einen ESP reinhängen für 3 Euro. Und dann kannst du halt wirklich so Presence für deine ganzen iPhones im Raum oder von der Familie oder was auch immer reinhängen. Wahrscheinlich kannst du auch irgendwie für die Tochter, die noch kein iPhone hat, irgendwie einen Bluetooth-Dongle umhängen oder sowas.
Das wäre praktisch.
Ja. Aber dann hast du halt wirklich so eine Belegung vom Haus. Und dann brauchst du halt nicht, wenn du ein größeres Haus hast, brauchst du ja irgendwie gleich 18 von diesen Radarsensoren, das wird ein bisschen teuer. Aber so ESPs kosten ja nichts. Und das Bluetooth hat auch so eine miese Reichweite normalerweise, dass du also schon so mindestens aufs Stockwerk genau kannst du das dann schon ablesen. Und wenn du halt deine Presence im Arbeitszimmer sehen möchtest, um dann dort deine Lichtstrips anzuschalten, dann könntest du es damit auch wahrscheinlich ganz gut machen. Es kann natürlich trotzdem sein, dass das mal triggert, wenn du genau drunter durchläufst, wenn du ein anderes Stockwerk hast, wo halt keine Betondecken dazwischen sind. Aber ich weiß nicht genau, wie fein man das einstellen kann. Aber so grundsätzlich bin ich ja sehr für dieses wirklich smarte Haus zu haben grundsätzlich. Also ich finde die Idee gut. Ich finde die Idee gut, dass das Haus weiß, wo ich bin und dass ich das Haus vielleicht und der Home Assistant denken kann, was ich eigentlich gemeint habe. Und dass dann das warme Wasser angeht, weil ich Richtung Dusche laufe oder so.
Ja, das ist clever.
Okay.
Ja. Ich meine, die preiswerteste Lösung ist natürlich halt, das ist natürlich nicht die Frage, es beantwortet nicht die Frage, aber wenn du halt so einen NFC-Sticker dir unter den Schreibtisch klebst und du dein iPhone immer an die Stelle auf diesem Schreibtisch ablegst, dann kann er sowas natürlich auch triggern. Das ist, ob komplett vorbei an der Frage, wirklich, weil das halt nicht mit Präsenz und so weiter, aber es ist halt die preiswerteste Möglichkeit, so ein 2 $ NFC-Sticker, der halt so eine Automation auslöst.
Ja, das ist auch ein Weg oder ein anderer Weg, der vielleicht nur die Hälfte von dem Problem löst oder so, ist halt so ein IKEA Smart Home Bewegungsmelder, der das auch in HomeKit melden kann. Und der müsste dann halt irgendwie so blöd gestellt werden, dass nicht. Dass es dann eine Stunde lang angeht. Also wenn du dich bewegt hast, dann geht es eine Stunde lang an. Weil bei dem Lichtstrip ist es auch irgendwie so ein bisschen wurscht, ob das jetzt eine Stunde umsonst blinkt, ja, aber ist vielleicht auch eine Option. Und wenn du dich mal eine Stunde lang konzentriert vor deinem Rechner sitzt und dann geht das Licht aus, dann wachst du wieder auf und dann bewegst du dich, dann geht er wieder an.
Naja, aber zukünftig sitzt du unter der Vision Pro, da ist dir das alles egal. Bleibst einfach sitzen.
Stockdunkler Raum, alles völlig AR-Lichter, die das so erleuchten. Mir geht's ja eigentlich andersrum. Ich komme hier in dieses Arbeitszimmer rein. Entweder drücke ich beim Reinkommen auf einen Lichtschalter und dann gehen zumindest hier an der Seite Lichter an, oder ich gehe rein und sage die magischen Worte: Oi, Herr Google, bitte schalten Sie denn die Deckenleuchte an, und dann geht diese Deckenleuchte an. Ich bräuchte aber dann eigentlich das Smart Home, das versteht, dass ich nicht mehr da bin. Das Einschalten, wenn ich das dann möchte, das schaffe ich mit dem smarten Home, das so mit so einem Smart mit so einem Schalter ist, der in der Wand verbaut ist, oder halt mit diesem Fernsteuerungsgerät, aber ich brauche wirklich eigentlich ausschließlich die entgegengesetzte Automation, damit da jemand abschaltet.
Das kannst du ja auch bauen. Also ich meine, der Bluetooth, alles der Room cool. Assistant, der macht das ja auch, wenn du gehst. Schickst ja auch ein Event.
Ja, ja.
Ja, und ich meine, wenn du ganz gehst, also die andere Option ist noch, wenn du wenn du nur wissen möchtest, ob du zu Hause bist oder nicht. Also wenn du möchtest, dass das Smart Home weiß, ob du zu Hause bist oder nicht, dann kannst du ja auch auf die MAC-Adressen von deinem Wi-Fi hören, zum Beispiel. Kannst du auch sehen, ob deine dein Hauptgerät, dein iPhone, ob das halt zu Hause ist oder nicht. Und dann könntest du auch irgendwie so einen Status bauen. So, weiß nicht, wenn die letzte Person gegangen ist, dann mach die Jalousien runter und die Alarmanlage an oder solche Scherze. Und das geht halt alles mit Home Assistant mehr flexibel als mit nacktem HomeKit. Weil der nackte HomeKit, der hat so ganz seltsame Beschränkungen drin. Und ich bin da jetzt, was habe ich denn gefragt? Kann ich irgendwie eine Steckdose nach längerer Zeit wieder ausschalten? Also immer, wenn ich diese Steckdose einschalte, möchte ich, dass sie 6 Stunden später sicher ausgeht. Und es geht nicht. Du kannst das für kurze Zeiträume mit HomeKit machen, also so 5 Minuten, aber nicht für 6 Stunden.
Okay.
Dann schläft der Prozess ein und dann geht's halt nicht mehr. Und das ist halt Mist.
Ja. Völliger Quatsch.
Ja. Und all solche Sachen müssten an sich mit Home Assistant gehen. Ist halt sauhässlich, aber es geht alles, ne? Es ist halt so Bastelshit und das dann damit kriegt man das irgendwie unter Kontrolle. Ich link mal einen Artikel, wie man den Room Assistant sich zusammenstöpseln kann und die Companion App auf dem iPhone dann halt installiert und dann schickt halt das iPhone Bluetooth Beacons und dann müsste der das an sich sehen. Genau, die App braucht es, weil das iPhone selbst seine Bluetooth-Beacons rotiert und wegen Privacy.
Mhm. Ah ja, clever, ja, stimmt.
Ja, okay. Gut, ich link das mal, dann könnt ihr euch das anschauen, falls ihr da was basteln möchtet. Alex, was hast du?
Ich habe eine Apple-Musik-App auf dem macOS, die ich so gar nicht mag. Also die Musik-App auf macOS ist ganz grausam, finde ich. Also ich mag die nicht anschauen, ich mag die nicht bedienen. Die kann einmal neu geschrieben werden, wenn ihr mich fragt. Und deswegen möchte ich die so wenig wie möglich offen haben. Und deswegen benutze ich eine kleine Zubehör-App, die nennt sich Sleeve. Sleeve 2 ist vor wenigen Monaten mal aktualisiert worden auf eine Version 2, die so eine Steuerung von der Musik-App und auch Spotify und auch Doppler ermöglicht. Und die klebt einfach so ein widget-artiges Interface auf euren Desktop und lässt die Bedienung zu, zeigt aber auch schön an, was gerade spielt. Und die lässt sich ganz nett gestalten, wie ich finde. Also man kann da unterschiedliche Größen der Artworks einstellen. Man kann anzeigen lassen, ob man gerne den Künstler und das Album sehen möchte oder auch nicht. Und ja, lässt sich frei platzieren und ermöglicht mir halt, dass ich sowohl die Bedienung, obwohl die Bedienung im Hintergrund steht, die kriege ich auch so hin, sondern einfach so eine Darstellung der spielenden Musik habe. Und ich bin irgendwie ein bisschen, also ich finde die sehr hübsch, die ist sehr hübsch geworden. Also als Interface finde ich die sehr nett für die eigene Musik. Ich bin in letzter Zeit so ein bisschen übergegangen. Ich hatte YouTube ist ja eine Fundgrube, nicht wahr, von wilden Videos. Unter anderem halt auch so ganzen Lo-Fi-Kompilationen von Musik, und das mag ich eigentlich sehr gerne abspielen. Im Browser ist mir das ein bisschen zu überladen alles. Ja, der Browser, also gerade YouTube als Webseite, ist natürlich extrem überladen. Deswegen, im Moment, lade ich die gerne runter, stopfe die in eine Musik ab und dann spielt dort der 2 Stunden Lo-Fi-Track. Und Sleeve gibt mir die Möglichkeit, das anzuzeigen, ganz nett, und auch die Steuerung zu übernehmen. Und finde ich eine nette kleine. Es gab mal, ich komme nicht auf den Namen, aber es gab sowas früher mal, und ihr sicherlich kennt die bestimmt. Vor vielen, vielen Jahren hat eine deutsche Entwicklerin mal ein Produkt. Ja. Auf den Markt gebracht, dessen Name mir einfach die ganze Zeit jetzt nicht einfällt. Die ist dann zu Apple gegangen und ich glaube, ist jetzt wieder eigenständig unterwegs. Aber die hatte ein ähnliches Produkt, was so eine widget-artige Darstellung und Steuerung von Musik-Cover-Artwork mit kleinen Controls auf dem Desktop ermöglichte. Ja, das ist Sleeve und ist modern, ist up-to-date und hat allerlei noch zusätzliche Optionen, aber funktioniert für Spotify und für die Musik ab. Und wenn du deine Musik lokal bei Doppler hast, dann funktioniert das sogar auch.
Kavasutra, ne?
Kavasutra war das, danke. Genau. Auch eine sehr, sehr schöne Anwendung aus sehr, sehr alten Tagen. Das muss man schon ältere Zuhörer sein, um das noch zu kennen. also eine moderne Mac-App für die Musik-App als Zubehör.
Ich habe eine Frage, also eine ernsthafte Frage, weil ich habe sowas für die Menübar, weil ich meiste Zeit, wo ich an meinem Rechner sitze, meinen Desktop nicht sehe.
Ja, yeah, ja.
Also wie? Fragezeichen.
Also, also es gibt eine Option, gute Frage, sehr gute, danke Basti für diese sehr gute Frage. Es gibt eine Option zu sagen, diese App liegt immer über allem. Das Fenster liegt immer oben drüber. Das ist problematisch.
Danke.
Gebe ich dir recht. Ja, gebe ich dir recht. Und hier kommt wahrscheinlich der unerwarteste Aspekt der Antwort. Ich habe im Moment ein 2-Monitor-Setup. Ich als
wie
jemand,
bitte? Ist das
ja,
erlaubt?
Ja, ja, nee, das ist eigentlich nicht erlaubt, aber ich probiere gerade was aus und ich habe so einen zweiten Monitor neben mir und da liegt dieses Widget-artige, und da sehe ich Desktop ganz viel. Und da können wir ein anderes Mal drüber sprechen, aber ich habe da Platz gerade, sehr viel Platz. Und da ist das dann sehr gut untergebracht. Und du hast die Option, halt das zu überlagern. Aber ich kann schon verstehen, also dieses Problem werden ja auch Widgets letztendlich haben mit der nächsten macOS-Version. Ja, also du hast natürlich immer den Tastatur-Shortcut, alle Fenster auszublenden und dann vielleicht auf die Widgets oder ja, zuzugreifen. Gibt es verschiedene Optionen, aber ich sehe da einen Punkt. Also, dass man da vielleicht die Menübar benutzen möchte, ist verständlich. Es ist allerdings auch nichts, was ich jetzt dauerhaft einsehen möchte oder bedienen muss und so weiter. Da gibt es ja auch Tastaturkürzel für.
Ja, ich würde mir nur wünschen, also der Grund, warum ich eine App habe, die das anzeigt in der Menübar, ist, dass ich immer, wenn was spielt, sehen möchte, was da, wie der Song oder der Artist gerade heißt, der da spielt.
Yeah.
Der Nachteil ist, die Apps, die es dafür gibt, die das unter anderem mit Spotify machen, die sind hässlich wie Schwein. Ich bin einfach sehr froh, dass die in der Menübar nichts als Text anzeigen. Aber selbst der Text hat halt Luft nach oben. Und wenn ich mir jetzt Sleeve angucke, das ist jemand, der offensichtlich sehr genau weiß, wie man eine schöne App baut.
Ja, Geschmack, ne?
Und ich würde mir jetzt wünschen, dass die Person hingeht und sagt, weißt du was, ich baue eine Funktionalität ein, die dir einfach nur die Informationen über das, was du da gerade spielst, in der Menübar anzeigt. Und wenn du drauf drückst, er fadet direkt runter dein ausgewähltes Theme ein und du kannst dann damit interagieren. Das würde ich mir wünschen, weil dann wird sie wahrscheinlich nicht aussehen wie Hund. Und vielleicht bin ich einfach auch nur neidisch.
Es ist nämlich eine sehr schöne App. Es ist ernsthaft eine sehr, sehr schöne App. Und Ich meine, es gibt auch so Hotkeys, da kannst du es halt in den Vordergrund bringen. Mhm. Ja, also wenn du zum Beispiel dir einfach merkst, ein Hotkey aufnimmst, dann kannst du halt immer sagen, okay, anstatt alle Fenster auszublenden, kannst du einfach den drücken und dann wird es eingeblendet. Weißt du, über alle anderen Fenster. Sie weigern sich, glaube ich, ich versuche gerade zu klicken hier, aber Menübar ist nicht vorgesehen. Das ist, glaube ich, es entspricht nicht dem Konzept. Aber sie versuchen, das darzustellen, was möglich ist, und mit den Tastaturkürzeln ist das vielleicht dann eine Option, dass du das dir kurz anzeigen lassen kannst und dann auch wieder
ausprobieren. Ja, das wäre tatsächlich vielleicht eine Möglichkeit, dass man mal ausprobieren
kann. Kostet halt ein Fünfer oder 5-6 Euro kostet es. Ja, genau. Dollar. Und ich finde es halt eine sehr, sehr hübsche Möglichkeit.
Ja.
Gut. Link ist in Shownotes von der 859. Leo, was gibt's?
Eine kleine App, bei der ich mir gar nicht ganz sicher bin, ob wir die auch irgendwann hier schon mal kurz besprochen wurde, in irgendeinem Pick rausgefallen ist. Ich pick's jetzt heute trotzdem so oder so nochmal. Eine kleine App namens Personal Best, die eine kleine Übersicht über die eigenen Workouts liefert, die sie sich halt aus der Health-Datenbank sie saugt, mit Erlaubnis, wenn man sie gibt. Und nochmal so eine andere Übersicht. Wir haben ja schon oft gesprochen über verschiedene Widgets für Health-Daten und Workout-Daten, und die Health-App ist ja in so einem skurrilen Zustand. Man hatte gewisse Probleme mit der, irgendwie allzu viel sinnvolle Sachen zu machen, und es gibt ja so viele andere Apps, die natürlich ihr eigenes Zeug immer machen, oder du hast halt irgendeine Bündel-App wie Strava, die halt auch ihr eigenes Ding da drüber legt, oder irgendeine andere Trainingspeaks oder was auch immer du halt als Aufzeichnungs-App benutzt, und die natürlich dir immer verschiedene Auswertungen bieten. Und Personal Best ist halt einfach so ein kleines Tool, was auch ein paar nette Widgets mitbringt und was dir halt letztlich so eine kleine Übersicht halt gibt über die letzte Woche oder die letzten 30 Tage. Und wenn du dann, also jetzt in der Gratis-Basis-Version, wo du relativ gut siehst, was für eine Art, welche Sportarten, welche Länge, oder du kannst natürlich irgendwie auswählen, ob die dann Distanz oder Länge, Zeitdauer und so weiter anzeigen lässt, und dir da ein bisschen dein eigenes Dashboard sozusagen zusammenzustellen, mit den Informationen. Nee, du musst bei der falschen gelandet sein. Es gibt offensichtlich mehrere, die Personal Best heißen. Weil ich sehe gerade, habe gerade gemerkt, dass die Screenshots nicht zusammenpassen mit dem, was in meinem Kopf ist. Warte mal, ich werf mal den Link nebenbei in Quip. Ist interessant, dass es da offensichtlich, ja, jetzt bist du bei der richtigen gelandet. Das ist die richtige Personal Best App. Also sie sieht halt auch, sieht nett aus. Der Entwickler hat sich da auch schon Mühe gegeben. Widget sieht auch nett aus. Und ja, gibt irgendwie, macht halt irgendwelche lustigen, macht dann sozusagen so eigene, wie soll man sagen, so eigene Trophäenlisten für die eigenen Workouts, wo man irgendwie am längsten unterwegs war, und irgendwelche lustig albernen Vergleiche, die halt irgendwie die Distanz mit irgendwelchen Distanzen vom Eiffelturm bis zum Mond vergleicht, oder halt irgendwie, wie viel Kalorien du verbrannt hast, dass du jetzt irgendwie 27 Marsriegel essen kannst und solche Sachen. Also lustige, nicht allzu ernsthaft. Das Apple Watch App ist auch dabei, die ist allerdings relativ, wie soll man sagen, ein bisschen tröge, die ist jetzt nicht super spannend, die listet dann einfach die Sachen nochmal auf. Aber die iPhone App gefällt mir ganz gut, muss ich sagen, für das, was sie eben macht, wenn man so schnell einen Überblick haben will. Sie hat auch drei, vier Widget-Varianten dabei, sodass man halt eben diese Dashboard und oder seine letzten Workouts oder auch die Dashboard-Ansicht halt auf den Homescreen sich legen kann, was ich immer ganz praktisch finde. Und da hast du ganz gute Übersicht, vor allem woraus halt irgendwie die vorausgehende Woche, gerade wenn man irgendwie zwischen Sportarten wechselt, womit man seine Zeit in der Woche davor verbracht hat. Also wer irgendwie halt die Health-App als Datenbank benutzt und da irgendwie Sportzeug reinkippt, und es funktioniert ja mit allem, was halt dann in Apple Health halt sein Zeug reinschreibt, dann hast du das ja sowieso, die Daten vorhanden, und dann kann man sich das mal anschauen. Die Gratis-Version gibt, glaube ich, schon einen ziemlich guten Einblick, ob das was ist, was einem persönlich irgendwie interessiert und womit man was anfangen kann. Man kann dann auch das abonnieren für im Jahr, kostet es 18 Euro. Kann man sich überlegen, dann kann man natürlich noch so Zusatzfunktionen freischalten, um die Auswertung irgendwie zu zu erweitern, andere Zeiträume nochmal auszuwählen. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht abonniert. Ich weiß auch nicht, ob ich es abonnieren würde, aber so als kleines Tool finde ich es eine ganz nette Option.
Gut. Der hat noch eine andere Health-App, Health Drop heißt die. Hast du mal gesehen?
Nee, die habe ich noch nicht ausprobiert.
Irgendwie, um Workouts zusammenzustellen, weiß ich nicht, was die genau tut. Aber ich linke das mal, könnt ihr euch mal anschauen. Gut, Basti, was gibt's?
So, es ist lang, lang, lang her. Und da muss man mal wieder nachholen. Ich habe nämlich mal wieder Kopfhörer mitgebracht. Und ich kann jetzt schon spoilern, das wird nicht der letzte Kopfhörer sein in nächster Zeit. Aber heute auf jeden Fall, oder heute auf jeden Fall ein besonderer und nächstes Mal auch und übernächstes Mal auch. Aber heute ein doppelt besonderer. Zum einen, weil ihn mir ein Hörer zum Testen geschickt hat. Grüße und Dank gehen an der Stelle raus an Patrick, der gesagt hat, ich habe den gerade da, ich brauche ihn gerade nicht dringend, vielleicht willst du den mal ausprobieren. Und ich wollte den schon mal ausprobieren, weil er besonders ist. Und zwar geht es heute um den Fairbuds XL Kopfhörer. Das ist ein von Fairphone, die kennt man ja vielleicht. Ich glaube, wir sprachen da sicher auch schon mal drüber, die ein Telefon bauen, das fair produziert ist, das reparierbar ist, aus recycelten Materialien und so gebaut wird, und die bauen auch Kopfhörer. Und dann hat Patrick mir also ist ein Over-Ear Bluetooth-Kopfhörer geschickt. Fairbuds XL ist halt aus recycelten Materialien. Die Metalle da drin sind zu 100% recycelt.
Musst du den immer aufsetzen, wenn du auf Bäume steigst und in den Gärten tanzt?
Ja, genau. Man muss es vor allem aber auch unerlaubt machen. Das ist aber in Deutschland eh immer unerlaubt, wenn man irgendwo Sachen macht, die nicht nackt in Saunen passieren. Aber das ist ein anderes Thema für eine Pre-Show. Da, falls ihr das verpasst habt, würde ich das nochmal empfehlen, wie das in Deutschland in Saunen ist und in Finnland auch. Aber zurück zum Kopfhörer zu kommen, den kann man sicherlich auch nackt tragen, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert, aber in der Sauna würde ich ihn nicht mitnehmen. Aber wenn man ihn in der Sauna trägt, hat man den großen Vorteil, wenn was kaputt geht, und das ist einer der großen USPs an diesem Fairphone-Kopfhörer, der ist komplett zerlegbar und man kriegt Ersatzteile dafür. Und das ist ziemlich fantastisch. Auch die Kabel zum Beispiel. Also ich nehme ihn jetzt nicht auseinander, weil ich ein bisschen Angst. Ich habe mir angeschaut, wie man ihn auseinandernehmen könnte. Und auch die Fairphone-Webseite bietet irgendwo so eine Explosionszeichnung, wo man das mal sieht. Da kann man sich das genauer anschauen, weil ich wollte Patrick seinen Kopfhörer nicht kaputt machen, weil ich weiß, dass ich manchmal sehr geschickt bin in solchen Sachen. Und zum Beispiel diese Kabel, die da an der Seite sind, die das linke mit dem rechten Kopfhörer verbinden, die sind da innen einfach eingesteckt. Das sind, ich weiß nicht, vielleicht sind sogar USB-C-Kabel, die USB 2.0 zwischendrin, was weiß ich. Jetzt ist es ein Over-Ear-Kopfhörer. Das ist, muss man fairerweise sagen, nicht der beste Over-Ear-Kopfhörer der Welt. Es gibt Over-Ear-Kopfhörer, die klingen besser, wobei der gut klingt, um Gottes Willen. Also der ist nicht so, als würde der schlecht klingen, der klingt völlig gut. Also nicht nur völlig fein, der klingt völlig gut. Das ist ein guter Over-Ear-Kopfhörer mit gutem Klang, eine App, wo man den Equalizer darin einstellen kann, das kann man machen, das kann man natürlich auch sein lassen. Und der sitzt sehr, sehr angenehm, der ist faltbar, was ich auch sehr schön finde. Was mich ein bisschen stört, ist, dass man die Ohrpolster nicht um 90 Grad drehen kann, weil wenn man ihn wenn man ihn am Kopf anliegen hat und ihn abnimmt, ist das was ich bei Sony sehr schätze, das machen ein paar andere auch, dass man die Kopfhörer, die Ohrpolster jetzt um 90 Grad drehen kann, dass die auf, so wie die AirPods Max natürlich auch, dass jetzt die Ohrpolster auf meiner oberen Brust aufliegen würden, dann wäre es einfach ein bisschen angenehmer, als wenn das Ding einfach nur so aufliegt. Insgesamt sind die Ohrmuscheln nur in ihrer Aufhängung selber ein bisschen beweglich, aber auch nicht drehbar. Das heißt, so hundertprozentige Anpassung an die Kopfform geht damit nicht. Aber wie gesagt, man kann das Ding einfalten, einklappen. Das geht ganz gut. Er hat Noise Cancelling, er hat einen Transparenzmodus und er hat einen normalen Modus. Das Noise Cancelling ist gut genug für die S-Bahn. Bei Sprache wird es schon, also wenn Leute um einen rum quatschen, Dann hört man die schon, aber gedämpft, also das ist völlig in Ordnung. Im Flugzeug, surprise, konnte ich es nicht ausprobieren, habe ich auch so schnell nicht mehr vor. Und also Sprachqualität beim Telefonieren ist offenbar so, dass sich niemand auf der anderen Seite beschwert. Ich habe gefragt mal, wie ist denn die Qualität? Ja, die ist okay. Man hört die anderen Leute auch. Also von daher, insgesamt ein Kopfhörer, den man besonders, wenn einem wichtig ist, dass man den nicht wegschmeißen muss, zum Beispiel, wenn der Akku schlecht wird. Also sie sagen eh, wir haben einen sehr, sehr tollen Akku, aber man kann ihn relativ fix austauschen und kann dann neues Akku-Pack reinstecken. Also so, wie wir das früher von einem Nokia 3210 gewohnt sind. Man kann da die Schale aufmachen, Akku raus.
So sieht es aus.
Sind auch die gleichen Akkus.
Wahrscheinlich sind es dieselben Akkus, genau. Also insgesamt ist das ein sehr, sehr solider Kopfhörer, der halt mit ein paar einzigartigen Dingen um die Ecke kommt, und besonders halt diese Reparierbarkeit ist schon sehr nett. Der kostet 249 Euro, das ist nicht wenig. Wenn er aber fair produziert ist und wenn er ein bisschen nachhaltiger produziert ist als andere Kopfhörer, dann ist das tatsächlich schon ein Grund, warum man sagen könnte, ich möchte mir diesen Kopfhörer kaufen. Auf der anderen Seite kostet natürlich jetzt ein Sony WH-1000 XM5 manchmal auch ungefähr dasselbe. Da bekommt man den besseren Kopfhörer dafür. Da bekommt man aber natürlich auch den Kopfhörer dafür, wenn da der Akku in den Arsch geht, dann schmeißt man den wahrscheinlich weg oder man reißt ihn halt irgendwie auseinander und lötet einen neuen Akku rein oder vielleicht hilft der Sony-Support oder halt auch nicht. Das hasst man hier nicht. Also das ist wahrscheinlich ein deutlich langlebigerer Kopfhörer, es sei denn, Fairphone explodiert plötzlich. Dann weiß ich nicht, ob man da noch Sachen nachbekommt. Akkus wahrscheinlich schon, weil da kannst du wahrscheinlich irgendetwas Ähnliches reinstecken, was halt dieselbe Pin-Belegung hat. Genau.
Ja, okay. Sag mal, ist das ein Aufdruck von dem Namen auf der Seite oder ist es eingefräst?
Nee, das ist richtig. Also das ist im Spritzguss vertieft drinnen. Also da ist nichts drauf gedruckt. Das heißt, es wird sich auch nicht wegkratzen. Und
gut, auf der einen Seite gut. Ja. Auf der anderen Seite, ich hätte gerne eine Kappe, die das nicht anzeigt, den Namen. Das fände ich noch schicker, muss ich sagen. Weil ich den ernsthaft ganz schick finde. Ist halt mal was anderes. Halt nicht diese typisch schwarzen, immer gleich aussehenden Over-Ear-Kopfhörer.
Gibt es auch in schwarz?
Ja, ich weiß.
Gibt es in schwarz und in grün, das möchte
ich mal. Ich fand das Grün echt nett, muss ich sagen.
Genau, also an der Seite auch so ein bisschen mit so
Akzenten, ne?
Akzenten drin, so ja, Farbspritzern, würde ich jetzt fast sogar sagen.
Das ist wahrscheinlich das recycelte Plastik, oder?
Ich glaube nicht. Also das soll das recycelte Plastik optisch darstellen, weil so muss es nicht aussehen, wenn man recyceltes Plastik hat. Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Genau, aber das mag jetzt manche stören, aber andere halt nicht. Vielleicht ist, wenn du dir einen Fairphone-Kopfhörer kaufst, ist es dir vielleicht aber auch wichtig, dass da Fairphone draufsteht, dass man schon von außen sehen kann, es könnte natürlich auch irgendein 0815 Kopfhörer sein, der fühlt sich schon wertig an. Also es ist nicht, ich hatte andere Kopfhörer in der Hand, die dann ungefähr die Hälfte kosten oder weniger sogar, da spürst du schon, dass der Kunststoff weniger wertig ist oder dass die Ohrpolster weniger wertig sind. Hier sind auch nirgendwo Tiere drauf, das ist alles Kunststoff, das mögen jetzt manche Leute gut finden oder andere Leute nicht gut finden.
Und wenn ich mir da einen Koalabären draufkleben möchte?
Den kannst du natürlich aufkleben, dann hast du zusätzlich den Vorteil, zum einen, dass es im Winter sehr, sehr flauschig ist, und du hast den Vorteil, dass man den Fairphone-Aufkleber nicht mehr sieht. Du hast allerdings den Nachteil, dass es nach wenigen Tagen anfängt, unangenehm zu riechen.
Nee, ich meinte so einen Sticker, so einen niedlichen Tiersticker.
Naja gut, dann ist das ja witzlos.
Okay.
Genau, also das ist der Fairphone XL, glaube ich, heißt der.
Fairbuds.
Fairbuds XL. Über die In-Ears kann ich nichts sagen. Die sehen mir aber zu generisch aus, als dass ich da irgendwie, aber die sind auch nicht reparierbar. Ah, okay. Das ist natürlich auch schwierig, ne? Ja.
Ja, okay. Gut. Alle Links auf der bits.so.de/bus und dann die Nummer, zum Beispiel jetzt 859 könnte man eingeben, dann landet man bei den Links zu dieser Sendung. Gut. Wir sind alle sehr gespannt, was denn da kommen mag. September bricht an und da wird's dann spannend. Guten Abend. Danke sehr.
Auf Wiedersehen.
Gute Nacht.